Jetzt ist sie vorbei, diese Saison in der Bundesliga der Frauen. Wir wollen sprechen über den 22. Spieltag, aber gar nicht so sehr über die Spiele, sondern über die Saison dieser Teams. Und da bin ich froh, hier eine tolle Runde begrüßen zu dürfen. Carmen Höflin ist hier, die kennt ihr von DAZN, die kennt ihr auch noch früher vom SC Sand und vom SC Freiburg. Und Philipp Eitzinger ist hier von Ballverliebt und das hier ist unser Intro.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Also mindestens eine Person hat wieder dieses geile Gefühl und das ist Jovana Damjanovic. Jetzt ist es endlich komplett offiziell. Der FC Bayern durfte in Sinsheim die Schale hochhalten und wurde nicht mehr so ganz überraschend deutscher Meister. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und ich freue mich sehr, dass meine tollen Gäste hier sind. Philipp, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist.
Hallo Max, danke für die Einladung.
Und dann haben wir hohen Besuch von DAZN, von ehemals SC Freiburg, SC Sand. Ich habe schon gesagt, Carmen Höflin ist hier. Hallo Carmen.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich total, dass du hier bist mit dem größten Mikrofon der Welt. Das sehen aber nur die Leute bei YouTube gerade.
Es ist herrlich, oder?
Ja, also, das ist gelebtes Understatement, dass du hier, aber gut, aber du bist der Einzige von uns, die tatsächlich in Aktion das Mic droppen kann später, also fühl dich frei. Wie fandst du denn diesen letzten Spieltag? Ehrlicherweise, so viel passieren konnte ja nicht mehr, es war ja schon alles entschieden, Abstieg, Europa, Meisterschaft.
Ja, also dadurch, dass schon alles entschieden war, war mein Hauptaugenmerk heute ein bisschen auf die Konferenz im Allgemeinen. Gerade auch, weil sie bei uns bei DAZN zum ersten Mal so lief. Und deswegen habe ich das so ein bisschen noch begutachtet. Und ja, finde, es war eigentlich sehr gelungen.
Das merkt man ja immer am letzten Spieltag. Oder was heißt immer? Letztes Jahr hatten wir es ja zum ersten Mal. Aber Philipp, ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist. Dieses Produkt, Konferenz, wenn einfach viel passiert, wenn auch so ein Spiel, wo nichts passiert, also looking at Köln gegen Eintracht Frankfurt zum Beispiel, das rutscht dann einfach so durch und es fällt einem gar nicht so sehr auf, dass da nicht so viel passiert ist. Es ist einfach ein schönes Fernsehprodukt.
Kommt, ja, also so wie es heute war, hat super gepasst, weil dann denkst du dir, ach ja, genau, Köln-Frankfurt ist ja auch noch da. Wenn ich wirklich auf ein Spiel mich konzentrieren will, da kann ich natürlich nicht Konferenz gucken. Aber ja, wenn es so ist wie heute, wenn du eigentlich 6 Spiele hast, wo es nirgends um was geht, sondern ja, hier noch ein paar Tore, dort noch ein paar Tore, und vielleicht schafft Nürnberg doch noch einen Heimsieg, erfüllst den Zweck absolut, ja.
Ja, ja, okay, also klar, also zur Analyse, ich meine, vielleicht bin ich auch deswegen so konferenzbegeistert, das kann natürlich sein, weil für mich gibt es halt genau 2 Spieltage, an denen ich die Konferenz gucken kann und das sind der letzte Spieltag bei den Frauen und der letzte Spieltag bei den Männern, ansonsten schaue ich ja immer die Einzelspiele und kriege davon gar nichts mit. Das kann natürlich wirklich sein, dass ich deswegen da auch so ein bisschen für zu begeistern bin. Wir wollen heute deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch gar nicht die einzelnen Spiele groß analysieren. Was soll das auch noch so groß bringen am 22. Spieltag? Nein, wir machen es so, wie ihr es ja auch schon kennt aus dem Rasenfunk. Wir gehen die Tabelle einmal durch und sprechen kurz zumindest über die Saison der jeweiligen Vereine. Wir beginnen ganz unten und ganz unten, da steht der MSV Duisburg. Da war die große Frage, würden die Duisburgerinnen wenigstens einen Saisonsieg hinbekommen? Jetzt dann in Nürnberg war die letzte Chance, aber es war ihnen nicht vergönnt. Es wird ein 1:2 am Ende und damit ein Sieg für Nürnberg. Über die sprechen wir gleich, aber wir wollen ja mit Duisburg beginnen. Carmen, es ist eine bittere Saison gewesen, vor allem wegen der Ungewissheit, glaube ich, die jetzt in Duisburg besteht, über das Weitergehen, wie man jetzt den weiteren Betrieb finanzieren kann. Und wir haben schon wieder einen traditionsreichen Verein, auch wenn er quasi eine Metamorphose durchgegangen ist vom FCR Duisburg bis hin jetzt zum MSV, der aus der ersten Liga verschwindet und wo man nicht so ganz sicher ist, wann und in welcher Form sieht man sich wieder. Wie blickst du denn auf das, was da passiert ist?
Ja, also ich glaube erstmal im sportlichen Sinne gesehen, das Hauptproblem dieser Saison lag jetzt nicht an der Zukunft, wie es weitergeht. Also das Sportliche war die Saison sowie auch die letzten Saisons immer sehr dürftig. Und ja, wenn du halt kein einziges Spiel die Saison gewinnen kannst, dann hast du auch spielerisch ein bisschen versagt. Tut mir sehr leid für die Duisburgerinnen, weil ich habe selber früher oft genug gegen sie gespielt und ich habe es auch schon mal gesagt, das waren auch wirklich jahrelang Angstgegner, gerade mit dem FCR. Wirklich ein großer Verein, wo mir jetzt auch sehr weh tut, dass sie runtergehen und die Zukunft ungewiss ist. Aber von der Gesamtsaisonleistung, muss ich sagen, ist halt einfach zu wenig gekommen. Von Einzelspielerinnen, sie haben wirklich ein paar gute dabei, aber sie haben es einfach im gesamten Konstrukt nicht hinbekommen. Spielerische Lösungen habe ich selten gesehen. Es tut mir auch richtig leid, so zu reden oder reden zu müssen, aber ich glaube, in den Spielen, und ich habe viele Spiele gesehen, da gab es wenige Situationen, wo ein Zentrumspieler, ein Sechser, sich mal aufgedreht hat und vielleicht mal durchs Zentrum gespielt hat. Das hat sich da völlig vermissen lassen. Und die meisten Tore von nur 16 sind auch aus Standards oder aus Fernschüssen oder, ich nenne es jetzt mal überzogen gesagt, vielleicht auch Zufallstore erlangt oder Abpraller oder sowas. Und daraus sieht man halt, dass es einfach zu wenig war. Und wie gesagt, das Hauptproblem empfand ich, das Rausspielen, dass es einfach durchs Zentrum größtenteils nie möglich war, ein richtiger Spielaufbau zu kreieren.
Ja, Philipp, wir haben ja schon mal hier in der Sendung länger über Duisburg gesprochen, können sich alle Hörerinnen und Hörer auch gerne nochmal anhören, war die Folge zum 19. Spieltag, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Aber du hast sehr genickt, als es quasi um die spielerischen Lösungen ging. Und dazu muss man sagen, spielerische Lösungen, es ist schwer, das den Teams vorzuwerfen, weil die Gegnerinnen sind ja auch noch da. Also alles verkompliziert sich durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft. Hat das nicht Camus gesagt oder irgend so jemand Schlaues? Naja, jetzt habe ich wiederholt und wusste nicht, wer es gesagt hat. Also ich bin auf jeden Fall der Dumme, der es wiederholt hat. Aber wenn man dann sicher in der Verteidigung stünde, dann gäbe es ja wenigstens noch mehr Chancen. Aber die ist ja mit 64 Gegentoren auch die schlechteste der Liga. Also es hat halt an beiden Enden des Feldes nicht gepasst.
Das Zitat, das hätte auch von Anzeigler sein können. Wir haben es vor ein paar Wochen gesagt mit Duisburg, also es hat halt alles gefehlt. Das Commitment im Verein, der ja so im Großen und Ganzen, weiß Gott, der jetzt auch viel größere Sorgen hat und braucht die Qualität im Kader, das Umfeld, natürlich das spielerische Element. Also kann man genau das, also darum habe ich ja auch so genickt. Also da war halt wirklich wenig bis fast gar nichts da. Und trotz allem, so schade es jetzt dann auch um diesen sehr traditionellen Standort Duisburg ist. Aber der MSV in der Form, wie er jetzt diese Saison sich präsentiert hat und generell in den letzten Jahren sich präsentiert hat, ja, so richtig abgehen wird er der Liga wahrscheinlich nicht. Leider.
Ja, das ist eine harte Aussage, aber man muss wahrscheinlich zustimmen. Jean-Paul Sartre war es übrigens, der es gesagt hat. Ich meine, herausragende Spielerin, wir werden auch gleich noch eure MVP-Wahl verkünden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt ja fleißig abgestimmt für eure MVP, auch beim MSV. Ich habe jetzt noch gar nicht drauf geguckt, aber es muss Ena Mamutovic sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, was soll ich sagen, 69% der Stimmen, das ist sehr, sehr eindeutig. Das ist schon ein Talent, das hat man jetzt auch in den Zuschaltungen, die wir sehen konnten, in Nürnberg sehen können, Carmen, oder? Dass Ena Mamutovic, die ist ein wirkliches Talent und deren Weg wird auf jeden Fall weitergehen. Ob es jetzt wirklich beim Bayern ist, ist ja immer noch nicht bekannt, aber also Erstliga-Qualität ist es auf jeden Fall, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, so hart sich's anhört, aber für sie war die Saison äußerst lehrreich, weil du kannst nichts Besseres lernen als Torhüterin, als Junge, wenn du so viel Bälle aufs Tor kriegst. Und ich glaube, ohne jetzt irgendwelche Statistiken nachgeforscht zu haben, würde ich jetzt schon behaupten, dass Duisburg mitunter nicht nur am meisten Gegentore bekommen hat, aber auch am meisten aufs Tor bekommen hat, wo das Torverhältnis deutlich schlechter aussehen könnte ohne Ena Mamutovic. Also von daher, sie hat wirklich klasse Leistungen gezeigt, ist nicht umsonst für den Nationalkader auch schon berufen worden. Klasse Talent. Also ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, ein Torhüterproblem haben wir in Deutschland sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nicht.
Was ich schon auch nochmal erwähnt haben möchte, ist auch die Spielerin vor Enach Mahmutovic. Dem mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Im Gegenteil, die haben sich also vom ersten bis zum letzten Spiel immer voll reingehauen, weil niemand wird gern da so als siegloser Letzter aus der Liga absteigen, aber sie haben immer, soweit sie ihre Möglichkeiten erlaubt haben, versucht auch wirklich was Positives zu machen. Da gab es auch wirklich ein paar Spiele, ein paar Phasen. Ich erinnere mich eben an das Spiel gegen Wolfsburg vor ein paar Wochen, als sie ja bis kurz vor Schluss zumindest das Unentschieden gehalten haben. Also ja, und ich bin mir auch sicher, dass wir die ein oder andere auch weiterhin in der Bundesliga sehen werden. Aber ja, also im Ganzen war es halt einfach, das ist jetzt bei 4 Punkten, ist halt so, es war einfach nicht genug, ne?
Ja, und dazu muss man ja sagen, mir tut es ja ein bisschen in der Seele weh, dass 2 von den 4 Punkten gegen Freiburg geholt wurden, ja, als ehemalige Freiburgerin. Das war wohl der Gegner, der ihnen wirklich am meisten gelegen hat. Und ja, ich muss da auch nochmal, wie gesagt, nochmal für die Spielerinnen und ja, für das ganze Team eigentlich nochmal, egal, ja, wo sie jetzt auf welchen Tabellenplatzierungen zu stehen. Jede Spielerin in der Liga hat die Saison wirklich versucht, alles rauszuhauen, wie wir es auch gesehen haben. Es gab unglückliche Momente, aber so ist halt der Fußball, ist ein Fehlerspiel. Es gibt halt Momente und Phasen, wo man individuelle Sachen rauszieht. Und es gibt viele Phasen, wo einfach das Team da nicht passt. Und es war in diesem Falle, ja, mit deutlichem Abstand leider Duisburg. Und ja, deswegen steigen sie, hört sich hart an, aber verdient ab.
Ja, mit 4 Punkten kann man das, glaube ich, so sagen. Mahmutovic ist eure MVP, auf Platz 2 dann Vanessa Fürst mit 14% der Stimmen. Und immerhin 16 Tore erzielt. Also das fand ich schon erstaunlich. In den letzten 9 Pflichtspielen gab es nur 1, in dem man kein Tor erzielen konnte. Es war halt dann immer das 1:3, das 1:4, beziehungsweise oft noch das 1:1, aber dann fielen noch weitere Tore. Es sollte nicht sein und wir sind gespannt, wie der Weg vom MSV und aber auch von den betroffenen Spielerinnen weitergeht. Und ähnlich ist es ja beim Gegner von Duisburg. Das war der erste FC Nürnberg. Der konnte seinen ersten Heimsieg einfahren. Es ist auch der erste Heimsieg seit 24 Jahren in der Bundesliga. Zuletzt ist es im Jahr 2000 gelungen mit eben diesem 2:1, das man hier erzielen konnte. Aber Philipp, es reicht auch für Nürnberg nicht. Und im Grunde haben wir hier ganz ähnliche Thematiken. Das Erstaunliche ist, Nürnberg und Duisburg, die teilen sich fast die Tordifferenz. Auch Nürnberg hat nur 16 Tore erzielt, Nürnberg hat 61 Gegentore kassiert. Aber da sieht man, wie wichtig die Verteilung der Tore ist, denn Nürnberg hat einfach 11 Punkte mehr gemacht aus fast der identischen Tordifferenz wie der MSV Duisburg. Was ist zu dieser Saison der Klubberinnen zu sagen aus deiner Sicht?
Ich finde, also für mich fühlte sich die Saison von Nürnberg völlig anders an als die von Duisburg, weil ja, also rein, es hat die Reife gefehlt, hat die individuelle Qualität gefehlt, aber man hat immer versucht, dass man sich weiterentwickelt, dass man lernt und dass man das dann auch umsetzt. Defensiv war es halt manchmal ein bisschen naiv und nach vorne war es oft ein bisschen dünn und da fehlte auch dann die Unterstützung von hinten ein bisschen. Ein ganz entscheidender Punkt vor allem in diesem Frühjahr ist meines Erachtens die Verletzung von Afawi gewesen, die da die 4-5 Spiele, die sie gemacht hat, richtig Schwung reingebracht hat. Und als die sich verletzt hat, haben Nürnberg 2 Punkte gefehlt. Und ohne dieses spielerische Element, diese individuellen Ideen und den Schwung, die AVW da reingebracht hat, die ersten Spiele, da war es halt dann zu wenig. Was mir bei Nürnberg auch gefällt, ist, dass ich so durchaus so ein bisschen sehe, was die da ungefähr vorhaben und ich finde es gut, dass die da Spielerinnen, sehr, sehr viele Spielerinnen aus der Region bei sich haben, also Mai, Saalfelder, Dejic, Bauereisen, Burkhardt sind alle aus Franken, Guttenberger, Töle, Meilbeck sind aus der Oberpfalz. Also das ist wirklich sehr, sehr viel aus der Region. Und ich fand es auch gut, dass ich meine, die haben die ganze Saison kein einziges Heimspiel gewonnen und trotzdem sind heute dann nochmal fast 2000 Leute da. Also das finde ich schon sehr respektabel. Und ich denke, die Zukunftsprognose bei Nürnberg ist eine ganz andere als bei Duisburg. Also ich glaube, dass die, wenn die einigermaßen zusammenbleiben und es gab jetzt die Meldung, Christine Kramer hat jetzt zum Beispiel schon verlängert, die Torfrau, dass die durchaus in der zweiten Liga eine gute Rolle spielen können nächstes Jahr.
Ja, ist ein interessanter Punkt. Carmen, die Stabilität von Nürnberg scheint eine andere zu sein. Ich meine, hängt natürlich sehr viel mit Finanzen zusammen. Also bei Duisburg wurde ja am letzten Spieltag die komplette Mannschaft auch verabschiedet, weil eben alles so ungewiss ist. Aber auch jetzt jenseits von den reinen Namen ist es so, dass Nürnberg was Spielerisches hat, auf dem man aufsetzen kann. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie das in der zweiten Bundesliga funktioniert, weil in der ersten gab es ja diese absoluten Highlight-Spiele. Also dieses 4:3 in Köln zum Beispiel, das wird ja nie wieder weggehen, inklusive, dass es dann biblisch geregnet hat am Schluss und gehagelt und so weiter und so fort. Also da ist schon was, auf dem der Club aufbauen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also das waren auch meine zwei Highlight-Momente von Duisburg. Also das 4:3 bei diesem Regen, also was für ein Match. Und das 1:1 gegen Bayern. Also ich glaube, das wird die Nürnberger Mannschaft auch nie vergessen. Ja. Also das ist wirklich eine grandiose Erfahrung für die gewesen. Man muss auch sagen, es ist die Mannschaft mit dem geringsten Etat in der Liga. Das darf man auch nicht vergessen. Die kommen hoch mit blutjungen Spielerinnen, die wirklich null Erfahrung in der Bundesliga haben. Ich glaube, ohne es jetzt nachgeschaut zu haben, um die 3-4 Spielerinnen haben vielleicht Bundesliga-Erfahrung gehabt. Die restlichen waren alle Neulinge und haben sich da wirklich reingekämpft. Und ja, ich fand das auch irgendwie den Start und alles, also das, die haben mich komplett mitgenommen. Und ich fand auch das mutig bis zum Schluss. Im Herzen und auf der Haut weil sich viele sogar tätowiert haben. Ja, hat mich echt so ein bisschen mitgenommen, wie der Teamspirit bei denen ist. Und ich finde, man hat es auch auf dem Platz gemerkt, wie sie füreinander, miteinander kämpfen. Sie haben es oftmals gut gemacht, auch oftmals im Vergleich jetzt zu Duisburg die spielerischen Ansätze gesucht. Sie sind auch limitiert in ihren Möglichkeiten. Allerdings finde ich, der Funke ist auf mich so ein bisschen übergesprungen mit dem, ja, ich will's unbedingt und ich tue alles dafür und ja, dann klappt auch mal was, was vielleicht unmöglich ist, wie jetzt gegen Bayern. Das hat mir sehr imponiert und ja, also für das, dass sie dann auch noch Verletzungspech hatten, auch schon zu Beginn der Saison mit Teuterin Paulik an der Schulter, Kramer, Meniskus zeitlang und ich glaube, wen wir gar nicht gesehen haben, Natasja Lein, die zuvor Torjägerin war, die hat die ganze Saison gefehlt. Also das sind auch so Personalien, die ja dann natürlich auch noch fehlen. Und klar, wie du es auch schon gesagt hast, Philipp, gerade Afoui ist halt, ja, war schon im Winter eine Bombenverstärkung, wo auch richtig gut reingepasst hat. Und es war sehr, sehr schade, dass die sich dann auch noch bei den Länderspielen verletzt hat und dann ausfiel. Das war sicherlich auch ein starker Punkt, wo es dann zum Ende hin dann nicht mehr ganz so zusammengepasst hat alles. Aber letzten Endes muss ich sagen, ist eine Erfahrung für die gewesen, im Oberhaus sozusagen. Und ich glaube, ein unschätzbarer Wert für einen Club. Und das sieht der Verein, der Club genauso. Also ich glaube, das ist jetzt für die, also die hatten auch nicht damit gerechnet. Es wäre eine Sensation gewesen, wenn die in der Liga geblieben wären. Ich glaube, das haben sie selber auch schon mal gesagt. Ja. Und für das haben sie sich wirklich gut geschlagen.
Das stimmt. Und was man da noch dazu sagen muss zu Afawi, es ist ja erstmal schon mal ein Erfolg, dass so jemand überhaupt zum Club kommt. Also, dass du die Strukturen hast, jemanden davon zu überzeugen, die bestimmt auch noch andere Optionen gehabt hätte bei ihrer Qualität. Und es war ja jetzt ja auch erstmal in Anführungszeichen nur eine Laie. Also es ging ihr um Spielpraxis und die hätte sie auch anderswo haben können. Das fand ich schon interessant, dass sie sich dafür entschieden hat und dass es ja eigentlich auch kurzfristig aufgegangen ist bis zur Verletzung, weil sie konnte dann eben auch ja, Chancen erspielen. Das war auch immer so ein bisschen das Problem von Nürnberg. Also wenn man Nürnberg und Duisburg sich anguckt, die sind halt deutlich abgeschlagen, was halt die Schüsse angeht, in Richtung des gegnerischen Tores. Und da hat Afari dann schon eine deutliche Verbesserung mit reingebracht, weil sie einfach öfter Offensivaktionen zum Abschluss gebracht hat als vorher. Das ist vorher oft versandet. Und was ich auch interessant fand noch bei den Clubfrauen war, dass du dem Lerneffekt zugucken konntest. Und das war so ein bisschen schade, weil ich glaube, gerade in solchen Phasen, wo du Dinge dazulernst und sich Dinge verbessern, hemmt es vielleicht noch mal mehr, wenn es immer wieder diese ätzenden Pausen gibt, die wir einfach im Spielplan der Bundesliga der Frauen mit drin haben. Das ist halt zum Einstudieren von Dingen bestimmt manchmal ganz okay, aber wenn du gerade dabei bist, vielleicht so eine Art Momentum oder wie man es immer es auch nennen will, zu etablieren, dann glaube ich, ist es auch ganz nervig, dass du immer mal wieder diese 2 Wochen Pausen hast und immer wieder neu starten musst. Aber diese Entwicklung von Nürnberg, die fand ich schon sehr interessant und bin wirklich gespannt, wie es weitergeht bei denen.
Und was ich noch sagen möchte, Nürnberg hat im Frühjahr, in den 12 Spielen im Frühjahr, mehr Punkte gemacht als Köln.
Stimmt, ja. Ja, ja, richtig.
Ja, und waren auf Platz 10, also in der Vorrunde. Also das sah ja eigentlich mal eine Zeit lang ganz gut aus. Und ich finde, was man auch noch erwähnen sollte, wenn man jetzt über Nürnberg redet, Jessica May, ja, sollte man vielleicht mal erwähnen, ja, Wahnsinn, seit 5,5 Jahren kein Spiel verpasst. Unfassbar, also wenn ich es mir überlege, also in meiner Zeit, der zwickt es immer mal irgendwo oder du hast eine Erkältung oder ich weiß nicht, irgendwas ist doch immer mal, aber dass du wirklich so konstant auf dem Platz stehen kannst, ja, beendet ja jetzt leider ihre Karriere, aber wirklich Chapeau.
Ich habe es noch nicht erwähnt, denn sie ist die MVP der Hörerinnen und Hörer geworden. Das war quasi die Erwähnung, die jetzt gekommen wäre. 24% der abgegebenen Stimmen auf Jessica May. Aber es war ein enges Rennen. Also sie hat eben diese 24%, 18% hat Madeleine Steck, 17% hat Lara Schmidt, 15% Medina Desic. Also das verteilt sich auch ganz gut. Da gibt es gar nicht die eine überragende Spielerin. Und auch ganz interessant, dass Afari, wahrscheinlich halt, weil sie nicht so lange da war, da jetzt gar nicht so die große Rolle gespielt hat bei den Hörerinnen und Hörern da draußen. Also der Club, echt ein gutes Beispiel dafür, wie man sich auch reinarbeiten kann in so eine Liga. Und ich bin sehr gespannt, was man in Zukunft noch aus Nürnberg so mitbekommen wird. Und die Frage stellt sich auch beim ersten FC Köln. Da wird es ein bisschen leichter, auf dem Laufenden zu bleiben, denn der FC ist drin geblieben. Da war dann auch dieses 0:1, das man am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt jetzt zu Hause noch einstecken musste, nicht mehr wichtig. Man muss auch schon die ersten Abgänge und so weiter verarbeiten. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, bei jedem Verein jetzt schon runter zu beten, was schon alles passiert ist. Weil das werden wir alles in der Saisonvorschau doch eh noch machen. Und bis dahin habt ihr es doch wieder vergessen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber die Frage ist, Philipp, was machen wir mit dieser Saison des FCs, der ja lange, lange echt am Struggeln war und es waren dann einige wichtige Siege, ein 2:1 gegen Werder, ein 2:0 zu Hause gegen Freiburg, da kamen die Punkte her und man hat eben einmal gegen Duisburg und einmal gegen Nürnberg gewonnen, aber es ja auch tatsächlich geschafft in den Rückspielen, also in Duisburg immerhin unentschieden, aber gegen Nürnberg eben dieses spektakuläre 3:4 zu Hause, also es war eine enge Kiste für den FC. Wie würdest du die Saison einordnen?
Viel enger, als es sein hätte müssen. Aber das war es ja eigentlich letztes Jahr auch schon. Und ich habe es gerade gesagt, Köln war die zweitschlechteste Mannschaft im Frühjahr. Und trotzdem haben sie es irgendwie im Frühjahr dann noch rumgebogen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass viel mentale Blockade auch da war. Gerade wenn da, also es hat echt starke Momente gegeben, eben die Aufholjagd gegen Nürnberg und das Highlightspiel gegen Bremen und der Sieg gegen Freiburg war auch echt gut. Aber es war halt im Ganzen, und das ist ein Thema, das sich für mich durch zumindest 2/3 der Liga zieht, die offensive Spielidee und die offensiven Lösungen im Spiel nach vorne, die sind halt wirklich echt dünn. Und man hat es dann, das hängt auch viel einfach auch an einzelnen Spielerinnen. Ich habe zum Beispiel Sharon Beck, also Köln hat 8 Spiele in dieser Saison nicht verloren. Bei 7 davon war Sharon Beck am Platz. Mhm. Also sie haben nur einen einzigen Punkt geholt, wenn Sharon Beck nicht gespielt hat. Das war das 1:1 gegen Hoffenheim. Und ich glaube, dass die Defensive durchaus Potenzial hat, aber nach vorne ist halt, es ist sehr eindimensional, es hängt sehr viel an einzelnen Spielerinnen Und so richtig die Torjägerin, die gibt es halt dann ja auch nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, welchen Einfluss die Verletzung hatte von Jasmin Pahl, die sich im Dezember wieder die Schulter verletzt hat bei dem Elfmeter gegen Wolfsburg. Da hat dann Paula Hoppe gespielt. Was ich spannend fand, dass die eigentlich fast den gleichen Gegentorschnitt pro Spiel haben. Aber mit Hoppe gab es 0,4 Punkte pro Spiel und mit Jasmin Pahl 1,1 Punkte pro Spiel. Bin ich nicht ganz sicher, was ich aus dem machen soll. Aber in Köln, also irgendwann, also wenn sie so weiter wurschteln wie letztes Jahr und wie dieses Jahr, irgendwann geht es dann nicht mehr gut. Und ich weiß auch bei Köln nicht so richtig, wo die irgendwie hinwollen.
Carmen, kannst du uns helfen? Weil ich weiß es auch nicht.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig zu bewerten, weil es doch teilweise sehr knappe Ergebnisse waren. Ich fand auch, dass sie spielerisch jetzt nicht auch unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, was man eigentlich von ihnen erwarten könnte, weil sie tolle Spielerinnen in ihren Reihen haben, die wirklich klasse Kickerinnen sind. Und ich fand, der Rückrundenbeginn war sehr holprig. Aber ja, mit Selina Cerci, die dann zurückkam, finde ich, war dann die Offensiv-Power. Da waren sie irgendwie auch präsenter. Also sie braucht nicht viele Chancen. Sie ist da reingekommen, hat mich unfassbar für sie gefreut. Gerade nach so langen Verletzungen, dass du dann wieder so einschlägst und deinem Team helfen kannst. Sharon Beck, klar, also eine ganz wichtige Säule im Mittelfeld sowieso. Aber sie hätten deutlich mehr irgendwie rausmachen können. Aber wie gesagt, sie hatten auch oftmals das Glück nicht auf ihrer Seite, sehr knappe Ergebnisse. Und wenn da das ein oder andere Mal das Quäntchen Glück auf ihrer Seite ist, dann haben sie halt auch einen Puffer mehr. Und dann sind die Köpfe auch wieder freier. Dann hängst du nicht so unten drin und dann spielt sich's auch wirklich ein bisschen leichter. Und ich glaube, das ist so das Problem, dass sie sich selber in die Phasen gebracht haben, wo eigentlich gar nicht nötig hätten sein müssen. Aber gut, ist nicht das einzigste Team. Die ganze Liga profitiert davon, dass dass die Leistungsdichte enger zusammenwächst. Und ich finde es unfassbar spannend und mir macht es wahnsinnig Spaß, das so zu beobachten. Deswegen, ja, es ist bei jedem Team halt mal tief drin. Köln hat es letzte Saison schon gehabt. Ich bin auch auf nächste Saison gespannt, gerade mit Verstärkungen in der Offensive mit Nicole Biller. Auch spannend und nicht unwichtig fürs Zentrum von. Und von dem her, ja, bin ich sehr gespannt. Aber ich denke, die rüsten sich dann auch wieder ganz gut auf.
Ja, bei Köln ist es wirklich, also ich finde das gut, dass du darauf hingewiesen hast, wie knapp es oft war, weil als ich nochmal so die Spiele durchgegangen bin, hier in meinem Dokument, wo ich quasi so für jedes Spiel so einen kurzen Absatz reinschreibe, damit ich mich danach erinnern kann, da waren schon echt einige mit dabei, wo es eben so ein bisschen unglücklich war, wo man auch manchmal von Schiedsrichterinnenentscheidungen nicht ganz glücklich war. Aber es waren auch immer welche mit dabei, wo man sich mit Unzulänglichkeiten in der eigenen Defensive dann eigentlich erst um den Punkt gebracht hat, den man sonst auf jeden Fall gekriegt hätte. Und was sich aber auch durchzieht, ist, dass so eine klare spielerische Idee kaum zu erkennen ist. Also du hattest immer wieder so Ansätze. Ich meine, Carlotta Wamser hatte tolle Spiele. Sharon Beck hast du jetzt schon hervorgehoben, Philipp. Auch als dann Selina Cerci da war. Oder ich fand auch Marlin Schimmer als Umschaltstürmerin, hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Aber das waren halt immer nur so Ansätze. Manchmal auch sehr viel über die Flügel, manchmal aber gar nicht. Also manchmal war das Flügelspiel auch einfach weg. Und da werden wir gleich mit Freiburg noch über ein Team sprechen, wo es mir ganz genauso ging, dass ich immer mal wieder glaubte zu wissen, ah, okay, das will Daniel Weber zusammen mit seinem Team umsetzen. Und dann war es aber wieder für 2-3 Spiele komplett weg und dann hat man selber wieder vergessen, welche Idee man da gesehen hat. Und das ist, ich meine, man kann logischerweise auch ohne eine klare Spielidee Spiele gewinnen und genügend Punkte sammeln. Das hat ja der FC auch. Aber ich würde es mir dennoch wünschen, weil ich das Gefühl habe, das ist das, wo andere Teams einfach ein Stück weiter sind. Wenn wir später dann über Bremen sprechen werden, wenn wir uns angucken, was hat sich in Leipzig verändert, dass man jetzt so gut geworden ist. Und letztlich Essen ist da aktuell in dieser Saison das Paradebeispiel, weil die irgendwann auch eine Stammelf gefunden hatten, an der nicht mehr gerüttelt wurde. Das fehlt dem FC. Aber immerhin kann man es in der ersten Liga machen. Und was ich auch, ich meine, das haben wir jetzt bisher immer nur so am Rande erwähnt, Aber was ich dann schon auch noch schön finde, ist eine Entwicklung zu sehen bei den ZuschauerInnen, die da sind. Und da muss man ja auch festhalten, also bei Nürnberg haben wir es jetzt schon thematisiert, bei Duisburg ZuschauerInnen ehrlich gesagt immer so ein bisschen ein Problem, aber war es jetzt schon die letzten Jahre so. Aber da war es eigentlich unabhängig davon, wie gut oder schlecht gerade die Lage ist. Du hattest immer einen stabilen Kern an Zusehenden da und in den wichtigen Spielen dann gerne auch mal mehr. So wie es ich gesehen habe, war es jetzt auch so am letzten Spieltag. Ich habe jetzt die Zahl ehrlich gesagt noch gar nicht rausgesucht dazu. Aber das ist ja auch eine gute Entwicklung. Da sieht man quasi, da tut sich was und darauf kann man ja auch aufbauen. Wer wäre denn eure MVP beim FC? Philipp, du darfst mal vorlegen.
Sharon Beck.
Carmen? Bin ich völlig bei dir.
Ja. Es war völlig klar, ihr habt natürlich, also ihr habt insofern recht, dass ihr quasi die MVP auch der HörerInnen vorweggenommen habt. 26% für Sharon Beck, 17% dann für Martina Wiankowska, die ja Top-Torschützin ist mit 4 Treffern. Gibt auch einen kleinen Hinweis, wo ein Problem lag in der Saison. Und sie teilt sich aber diesen Platz mit Anna Gerhardt, die genauso viele Stimmen bekommen hat. Also das sind so erwähnenswerte Spielerinnen neben den anderen, die wir schon genannt haben. Und damit kommen wir zum SC Freiburg. Und das ist natürlich für Carmen viel zu früh, wenn wir sagen, wir gehen eine Tabelle von hinten nach vorne durch. Und es ist auch dem SC Freiburg zu früh. Immerhin gab es jetzt noch einen Sieg zum Abschied. Das hat an der Tabellenkonstellation nichts mehr verändert, aber jetzt sieht die Punktezahl ein bisschen netter aus. Also 24 Punkte, man ist quasi in einem Punkteschnitt über einem pro Spiel gelandet. Man hatte letztlich ja auch ein komfortables Polster auf den Abstiegsplatz, aber kamen die Hoffnungen und ich glaube auch Erwartungen an den SC sind natürlich andere. Ja, woran lag es denn, dass der SC das nicht geschafft hat, das umzusetzen? Du hast 3 Minuten.
Ja, das ist natürlich gemein, ja. Ja, ich fand teilweise, oder nicht nur teilweise, es hat sich durch die ganze Saison gezogen, das mangelnde Abwehrverhalten. Das fand ich insbesondere in der ersten Saisonhälfte wirklich ja brutal auffällig. Gerade auch noch anfangs haben sie ja die Torhüter recht oft gewechselt, weil es überall Fehler gab. Das hat auch sehr viel Unruhe dahin reingebracht. Also jetzt mit Rafa Borggräfe ist zumindest auf der Torhüterposition mal ein bisschen Ruhe eingekehrt und ein bisschen Stabilität. Auch in der zweiten Saisonhälfte Janina Minge, die dann in die Innenverteidigung gerückt ist, war dann anfangs auch ein Tick besser. Sie hat sich dann letzten Endes auch immer mal wieder einen Fehler geleistet, aber das zieht sich halt dann durch die Mannschaft durch und kann man auch nicht von einer Personalie abmachen. Und ja, ich tue mich da ein bisschen schwer, weil es ist schon eine brutal enttäuschende Saison für den SC Freiburg. Ich glaube auch für jede einzelne Spielerin, die haben sich da mehr erhofft. Ja, ich glaube auch die schlechteste Saison seit 2011 müsste es sein. Und das ist wirklich ja schon hart. Und ich glaube auch, dass jede Spielerin jetzt froh ist, dass die Saison erstmal rum ist, weil die sich schon, also man hat es an dem Zusammenspiel, an dem wie hängen die Köpfe im Spiel. Ich kenne die ein oder andere Spielerin noch und ja, kenne auch den ihr Mentalverhalten und da sieht man doch schon einiges raus im Laufe des Spiels, wie dann die Stimmung so ist. Und da muss ich auch sagen, woran es lag, von den Außenverteidigerpositionen, muss ich sagen, kam relativ wenig im Spiel nach vorn. Also es gab wenig Situationen, wo sie über außen dann durchgebrochen sind oder die Schienenspieler mal hoch und runter sind, wie man es jetzt vielleicht kennt, oder die typische Spielstärke, das eigentlich Freiburg ausgezeichnet hat die letzten Jahre, das haben sie diese Saison wirklich ja weitgehend vermissen lassen, was sehr, sehr schade ist, weil das halt einfach der SC Freiburg eigentlich darstellt. Aber da war einfach irgendwie der Plan, ja, wie man ein Spiel kreiert, hatte ich das Gefühl, dass es jedes Spiel irgendwie ein anderer war. Und das war dann auch relativ schwierig. Die Anspielstationen, habe ich dann gesehen, waren auch nicht immer da. Also die Spielerinnen wussten zum Teil gar nicht, wo sie hinlaufen sollten oder hinspielen sollten. Also der Schritt vorauszudenken war einfach ja irgendwie nicht da. Und ja, letzten Endes einfach zu wenig Selbstbewusstsein dann auch im Laufe der Saison. Klar, Verunsicherung, Also ich finde, hat man ganz viel rausgesehen und ja, tut mir irgendwie weh, über meinen alten Verein so reden zu müssen. Ich hoffe, nächste Saison wird wieder besser.
Ja, man weiß gar nicht, wo man da ansetzen soll.
Jetzt sind die 3 Minuten rum.
Aber ich habe Philipp oft nicken sehen. Ich fand so mit am eindrücklichsten die Frage des Positionsspiels. Weil da hat man so was, also da hat man quasi beim SC Freiburg etwas Gutes im Schlechten gesehen. Denn der SC hat eigentlich schon ganz gut immer alle Positionen besetzt, vor allem wenn man den Ball hat. Gegen den Ball ist es manchmal so ein bisschen, ja, und vor allem im Aufbauspiel. Also wenn es dann ins offensive Drittel geht, da gibt es oft so unabgestimmte Laufwege, würde ich es jetzt mal nennen. Oder sagen wir Kreativität, wie man es ausdrücken will. Und jetzt haben wir das gesehen, Philipp, aber trotzdem hat man gesehen, über die ganze Saison hinweg gab es eigentlich keine Muster, die immer funktioniert haben. Also auch aus einer Situation, wo sie dreimal nacheinander super aufgebaut haben. Beim vierten Mal spielen sie einen katastrophalen Fehlpass und die Gegnerinnen haben eine Riesenchance oder machen direkt das 0-1. Und da finde ich es dann so schwer, mit Kritik anzusetzen, weil woran liegt das? Müssen wir da auf Theresa Merck gucken? Müssen wir da auf Training gucken? Müssen wir da auf die Qualität der Spielerinnen gucken? Ist das einfach eine Verunsicherung, die sich so aufstapelt? Wie würdest du denn versuchen, das einzuordnen?
Ist eine Mischung aus mehreren Komponenten, denke ich. Also Punkt 1, ist es meines Erachtens die ganze Saison nie wirklich gelungen, die Stärken der Spielerinnen so in Szene gesetzt zu bekommen. Also die Dynamik und die Vertikalität von einer Annabel Schasching oder die Dribblings von Cora Sikai oder das Tempo von Eileen Campbell. Es war oft eben auch so ein bisschen spielerische Ratlosigkeit, gerade wenn der Gegner gut gestanden ist. Und ich meine, gerade das, also die Offensive, also ich habe mir das rausgeschrieben, es gab in diesem Frühjahr alleine gab es 0 Tore gegen Essen, gegen Köln, gegen Nürnberg, gegen Leverkusen, gegen Duisburg und gegen die Bayern. Ja, okay. Und haben wir das vorher schon angesprochen, das einzige Team der Liga, das nicht gegen Duisburg gewonnen hat, zweimal. Also da merkt man schon viel, dass eben gerade wenn's Gegner darauf anlegen, mal keins zu bekommen, dann kriegt's Freiburg richtig schwierig. Es hat auch niemand mehr Tore geschossen als Svenja Völmli, die im November ihr letztes Spiel gemacht hat. 3. Also Kaichi, Sikai und Campbell haben auch noch 3. Und da ist, glaube ich, der erste Punkt, wo man dann jetzt eben in der Vorbereitung für die neue Saison dann ansetzen muss. Also dass man wirklich eine klarere Spielidee entwickelt, wo jede dann irgendwie auch weiß, was die andere macht und was die andere vorhat. Und indem man einfach die Stärken, die die Spielerinnen haben, und die haben sie ja, also eine Janina Minge, die geht nicht nach Wolfsburg, also die hat nicht das Interesse aus Wolfsburg, wenn die nicht gut wäre. Und was Eileen Campbell kann, das haben wir im Länderspiel gesehen gegen Deutschland. Mhm. Und so weiter und so weiter. Und also Freiburg wird, glaube ich, ziemlich viel in der Spielidee im Ganzen umstellen müssen, weil ich habe jetzt auch die ganze Saison nie gesehen, dass da irgendwie eine Entwicklung wäre. Also das ist immer mal, also so gut gegen Teams, wo man nichts erwartet, also angefangen schon am allerersten Spieltag, das 2-2 gegen die Bayern, was sie fast gewonnen hätten, aber halt eben gegen die Spiele, die sie eigentlich gewinnen müssen, die machen sie dann halt nicht. Und für mich, also das Spiel in Köln vor ein paar Wochen, was sie 0-2 verloren haben, ist für mich so ein bisschen spiegelbildlich für die ganze Saison.
Kann es dann vielleicht, Carmen, auch ein Vorteil sein, dass man jetzt nochmal einen neuen Impuls bekommt, ohne dass man sich von Theresa Merck trennen muss? Also ich will es jetzt irgendwie nicht aus dem Amt reden, ich meine, sie ist gerade schwanger, aber mit Nico Schneck kommt ja jemand rein, der auf jeden Fall ein paar Dinge anders machen wird und wo es aber auch die Möglichkeit gibt, dann, dass, also Theresa Merck soll ja, zumindest ist das der Plan, dann wieder zurückkommen. Und das haben wir ja sonst im Fußball eigentlich nie. Sonst heißt es quasi, entweder du gehst oder du machst es weiter. Und hier hätten wir ja jemanden, der reinkommt und vielleicht mit ein bisschen einer anderen Umsetzung, wahrscheinlich ist der Ansatz relativ ähnlich, sonst hätten sie ihn nicht geholt als Vertretung von Theresa Mark. Ist das so ein bisschen vielleicht die Chance für den SC?
Ja, ich habe mir genau dasselbe so aufnotiert, dass ich dies in, oder das in der Situation, wo Freiburg jetzt steckt, ist es vielleicht ein Stück weit auch hilfreich, dass du jetzt einen neuen Impuls reinkriegst mit Nico Schneck. Und ja, wie gesagt, Theresa Merck will ja auch wieder zurückkommen. Ich glaube, im August steht die Geburt an, soweit ich informiert bin. Und so wie ich sie kenne, will sie eigentlich dann bald wieder auf dem Platz stehen und da weitermachen. Inwiefern das dann überhaupt möglich ist, also da erstmal größter Respekt, wenn man sowas antritt, wie auch bei vielen Spielerinnen, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja, Wahnsinn, was für Kraft man da aufwenden muss und was für eine Stärke man da haben muss. Aber ja, zum jetzigen Zeitpunkt oder zum Saisonstart, glaube ich, tut es vielen Spielerinnen und ja, dem Team gut, vielleicht auch mal eine andere Vorbereitung zu haben, neue Impulse zu kriegen. Und wenn dann Theresa zurückkommt, sind ja die Impulse dann nicht in dem Sinne weg, dann kommen wieder ihre neue Impulse dazu. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für den SC, die sicherlich gut ausgehen kann, ja. Aber die Saison würde ich, Freiburg ist für mich die größte Wundertüte der Liga gewesen, weil ein Spiel, denkst du, 2-2 startest du in die Saison gegen Bayern, denkst du, boah, geil, die Saison geht ab. Und ja, dann noch ein gutes Spiel in Bremen, was vielleicht auch mit Hausiger Ausfall in dem Spiel zu tun hatte, aber das waren so die zwei Highlight-Spiele von Freiburg, wo ich sag, boah, da hat wirklich viel gepasst. Aber in den anderen Spielen, wie gesagt, da hat auch mal nicht so viel zusammengepasst. Mhm.
Ja, ich fand noch das Auswärtsspiel in Hoffenheim, an das kann ich mich noch erinnern.
Ja, stimmt, ja.
Das war noch gut, dieses 3-2. Aber ansonsten, also Freiburg quasi untippbar. Du wusstest nie, in welche Richtung es geht. Aber ja, auf einem so guten Niveau, dass man eben in dieser Liga bleibt, auch wenn das Ergebnis, das Saisonergebnis kein gutes ist, ist die Möglichkeit einer Entwicklung da. Ich bin da total gespannt drauf und ich meine, Carmen, du ja noch viel mehr. Ich frage mich so ein bisschen, was du alles weißt, was du nicht erzählen darfst, ob es da noch irgendwelche Rückmeldungen aus dem Team gibt, aber das machst du dann.
You never know.
Ja. Ich denke, du wirst gesagt haben, was du sagen wolltest. MVP beim SC Freiburg, gewählt von unseren Hörerinnen und Hörern und wahrscheinlich ginge es nicht so weit mit euch auseinander, ist Janina Minge, 42% aller abgegebenen Stimmen, dahinter dann mit 23% Hasret Kaikçi. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt hier euch gefragt hätte, wären wir bei Ähnlichen rausgekommen. Worauf ich
habe was anderes.
Oh, sehr gut.
Aber ich nehme Kim Fellerhor, auch wenn sie kein Spiel gemacht hat. Weil man das einfach mal herausheben muss, was sie in ihrer ganzen Spielerkarriere durchgemacht hat, wie viel krasse Verletzungen und was, also wirklich richtig crazy, wie sie durchbeißen musste. Und ja, abgesehen von den Bundesligaspielen, die sie jetzt diese Saison leider nicht machen konnte, ist sie mein MVP von Freiburg. Einfach weil sie sich, weil man das auch mal sehen muss, wie man sich neben Platz durchbeißt und ja.
Absolut. Hat jetzt eben nach 4 Kreuzbandrissen ihre Karriere beendet mit 26 Jahren. Ja, sehr, sehr guter Hinweis. Überhaupt die Verletzungen, also vorhin, ich weiß nicht, wie es euch ging, als Jons dort hier da so lange am Rasen lag, da hat man auch wieder einen Schrecken bekommen. Aber nach dem, was ich gehört habe, die Rasenfunk-Community, sie ist überall und auf dem Rasenfunk-Discord-Server habe ich erfahren, es soll wohl nur eine Fleischwunde gewesen sein. Das wurde direkt aus den Katakomben in Wolfsburg geschickt. Ja, nur ja. Die Befürchtung war natürlich Kreuzbandriss, weil sie sich wieder das Knie so gehalten hat. Das war der SC Freiburg und dann steht über dem SC Freiburg auf Rang 8 Rasenballsport Leipzig mit 26 Punkten. Und Raba ist mit viel Vorschusslorbeeren in diese erste Liga gekommen, natürlich wegen der Strukturen, die man außenrum hat, aber ich denke auch wegen des Fußballs, die man in der zweiten Liga gespielt hat und am Anfang hat das so gar nicht funktioniert. Aber dann kommt eine ganz fantastische Rückrunde. In der Rückrunde ist Leipzig auf Rang 4. Man hat nur einen Punkt weniger geholt als Frankfurt, 5 Punkte weniger als Wolfsburg und zum Beispiel 3 mehr als Hoffenheim. Also Leipzig hat im Grunde eine Europapokal-Rückrunde gespielt, so kann man es ein bisschen überspitzt formulieren. Und Philipp, da kommt man nicht an Mimi Larsson vorbei, die im Winter verpflichtet wurde, aber ich glaube, das allein war es ja noch nicht. Woher, glaubst du, kam dieser Umschwung von Leipzig? War das jetzt auch so wie bei Nürnberg, wo ich vorhin gesagt habe, die haben sich auch an die Liga gewöhnt, oder wo würdest du da ansetzen?
Ich habe bei Leipzig im ganzen Herbst nicht verstanden, was da die Spielidee sein soll. Ich hab mir einige Spiele angesehen. Ich habe irgendwie, ja, also es hat mich gewundert, dass das so nach irgendwas aussieht. Und es hat mich nicht gewundert, dass sie dort überwintert haben, wo sie überwintert haben. Ja, natürlich, bei Mimi Larsson war natürlich der Königstransfer und ich würde mich schwer wundern, wenn die Community irgendjemand anderen als MVP gewählt hätte.
Ja, da macht sich auf was gefasst, aber mach es. Oh,
da bin ich jetzt
gespannt. Es gibt ja noch eine Fudala.
Ja, das stimmt. Ja, das ist wahr. Ja, aber es war tatsächlich, nach der Winterpause war eine klarere Spielidee da. Wie du sagst, ja, also die haben sich so ein bisschen in die Liga reingearbeitet. Sie haben dann im Herbst einfach gesehen, wo es fehlt, was sie besser machen müssen. Sie sind konsequenter auf derselben Seite gewesen. Vom Playbook hat man den Eindruck gehabt im Frühjahr. Und ja, diese Heimsiegserie, die war natürlich einerseits beeindruckend, andererseits dann eigentlich auch, ja, sie haben daheim besiegt Köln, Duisburg, Leverkusen, Hoffenheim und Frankfurt. Aber viele von diesen Spielen waren ja auch knapp und waren eng und waren eigentlich Spiele auf Augenhöhe, wo du, wenn du sagst, das geht 1-1 aus oder sie verlieren es knapp, dann hätte es genauso sein. Also ich glaube, dass Leipzig besser ist, als sie im Herbst sich präsentiert haben, aber nicht so gut, wie die Zahlen im Frühjahr nahelegen würden. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt dann eben mit dem neuen Trainer wird, mit Jonas Stephan. Ich kann überhaupt nichts sagen, weil ich kenne ihn einfach nicht wirklich. Mhm. Ja, und man möchte dem Kotterweg einen Kamerateam wünschen.
Ja, das sowieso. Also Jonas Stephan kommt aus der U19 von Eintracht Braunschweig, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Stimmt, da wollte ich mal noch anrufen und mir mal ein paar Infos holen. Aber das mache ich dann in der Saisonvorschau. Das ist ja alles der Blick nach vorne. Carmen, wie würdest du mit dieser Saison von Rasenballsport umgehen?
Ja, ich glaube, sie hatten einen schweren Start, weil jeder Zuschauer und die Medien wirklich einen Blick auf sie hatte und hohe Erwartungen an sie gesetzt haben. Das darf man nicht vergessen, dass das auch wirklich viel mit Spielerinnen macht oder mit einem Verein. Wenn du aus der zweiten Liga hochkommst, es gibt auch viele Spielerinnen im Team, die haben überhaupt keine Bundesliga-Erfahrung. Und trotzdem, nur weil auf dem Trikot Leipzig stand, hatte man an diese Spielerinnen wirklich eine brutal hohe Erwartung. Mhm. Und ich finde, das hat man in der erste Phase von der Saison gesehen, dass sie Zeit gebraucht haben, um sich zu akklimatisieren. Von Mal zu Mal oder ja auch nach der Vorrunde, finde ich, hat man dann schon rausgesehen. Also plötzlich kannte dann doch der ein oder andere, eine Krug, eine Hip, eine Fudala, wow, was für Tore. Klar, absoluter Gamechanger in der zweiten Saisonhälfte, Mimi Larsson, keine Frage. Aber ich glaube, dass der Druck am Anfang einfach ein bisschen hoch war. Aber nicht nur der Druck, sondern einfach die Eingewöhnungsphase mit dem Spieltempo in der Bundesliga im Gesamten. Und deswegen muss man denen auch zugestehen. Also man sieht ja, sie sind die besten Aufsteiger nach Hoffenheim jetzt. Hoffenheim war zuvor der beste Aufsteiger und ja, grandiose Saison gespielt. Mhm. Auch Shaban Usun, ich habe einige Male mit ihm telefoniert, auch ein echt cooler Typ. Glaube ich schon, dass er richtig guten Zugang zu den Mädels hat, so wie ich das mitbekommen habe. Sandra Starke, mit der ich zusammengespielt habe, ist ja auch noch in Leipzig. Und ja, ich finde, sie haben sich ein gutes Team zusammengeholt und zum Ende hin wirklich gut zusammengefunden. Hat auch wirklich Spaß gemacht, denen zuzuschauen.
Was natürlich dann dazu kommt, im Herbst, du hast dann so ein Spiel wie 0-5 gegen Bremen daheim. Ich glaube, das hat richtig auch im Kopf richtig was gemacht mit den Spielerinnen. Und du hattest auch viel Unruhe drin, was Spielsystem und was die Besetzung von den einzelnen Positionen angeht. Dann haben sie mal mit Dreierkette gespielt, dann mal mit Raute, dann mit 4-4-2 flach. Und auch das war im Frühjahr, wenn ich jetzt nicht irgendwie völlig verschaut habe, wesentlich konstanter, auch was das angeht. Und da konnte sich dann auch richtig das Team dann von Woche zu Woche immer mehr auch eingrooven aufeinander.
Und trotzdem ist Leipzig auch so ein typischer Fall, wo man die ein bisschen zu sehr nach den Ergebnissen bewertet, weil wenn man sich sowas wie Expected Goals und so weiter anguckt, dann waren sie in der Hinrunde besser als in der Rückrunde. In der Rückrunde haben sie nur gemacht, weil Mimi Larsson da war, weil Vanessa Fudala da war und weil sie auch ein bisschen besser im Nachrückverhalten waren, offensiv, fand ich. Also ich glaube auch, also ich habe auch weniger Formationswechsel gesehen und es war vor allem ein bisschen leichter vorherzusehen, wer jetzt spielen würde. Die größte Frage war, ob sie wieder irgendwie spielt Kroatul jetzt wieder mal auf links oder wen stellen sie da auf. Aber eigentlich hatten sie so ihre Formation gefunden und dann war es so, dass an der Offensive bei Leipzig dann auch oft 6-7 Spielerinnen beteiligt waren und nicht nur 4-5. Und das hat schon mal eine Veränderung herbeigeführt. Aber eben, wie gesagt, rein statistisch gesehen, Statistik ist natürlich nicht alles, aber war die Hinrunde eigentlich besser als die Rückrunde. Aber in der Rückrunde, wie oft da auch in Spielen Leipzig die erste Torchance genutzt hat. Und es war eigentlich dann egal, in welcher Minute. Es konnte auch manchmal die 27. Minute sein, aber dann führst du 1-0 und dann verändert sich ein ganzes Spiel. Ich meine, dir, Carmen, als Ex-Spieler brauche ich das nicht erzählen, wie wichtig das oft sein kann. Und das finde ich interessant. Und da finde ich auch jetzt interessant, welche Lehren wird Leipzig aus dieser Saison ziehen? Weil eine der Lehren war ja offenbar, mit Shaban Usun möchte man nicht weitermachen. Okay. Und die zweite wird ja wahrscheinlich dann die Kadergestaltung sein zur neuen Saison. Und da bin ich wirklich total gespannt, wie man damit umgehen wird. Weil auch hier hat man sich ein richtig gutes Fundament, glaube ich, geschaffen. Man hat jetzt auch viel Erfahrung jetzt im Kader. Also jetzt haben alle mal eine Bundesliga-Saison hinter sich. Und darauf könnte man jetzt aufbauen. Und ja, also ich muss sagen, Leipzig, am Ende haben sie ja das geliefert, was die hohen Erwartungen waren. Und das musste dann erstmal hinkriegen. Deswegen fand ich das auch gut, Carmen, dass du es nochmal so eingeordnet hast, weil das ist ja wirklich auch eine Last, wenn du so in die Liga kommst und alle sagen, naja, eigentlich dürften die ja nicht runtergehen. Während halt bei Nürnberg haben wir alle gejubelt, als die mal irgendwie die Chance hatten, den ersten Punkt zu holen. Und haben gesagt, Mensch, wie toll die das machen. Und bei Leipzig war es so, ja, jetzt haben sie endlich mal einen Punkt geholt. Also das fand ich schon sehr richtig, dass du es nochmal eingeordnet hast. Total interessante Saison. Und dann hast du noch so Spielerinnen, die so herausstechen, wie eben zum Beispiel Fudala mit 10 Toren. Also ich weiß nicht, ob du da noch Gedanken zu hast, Carmen. Ansonsten kannst du mir gerne deine MVP nennen auch.
Ja, da bleibe ich bei Fudala, weil ich es eine herausragende Leistung finde, gerade in einem Aufsteigerverein 10 Tore zu schießen. Das ist wirklich, ja, also unfassbar eigentlich. Ich wüsste jetzt keine Spielerin, die bei einem Aufsteiger bislang 10 Tore geschossen hat. Also fällt mir jetzt aktuell keine ein. Mhm. Und ich finde, sie spielt immer rotzfrech, kreativ und ja, hat richtig gute Ideen und immer einen Blick fürs Tor. Und deswegen ist sie für mich auf jeden Fall auf die ganze Saison gesehen die MVP mit Mimi Larsson in der zweiten Saisonhälfte im Verbund.
Ja, sehr schön. Ich vermute, Philipp, da wirst du jetzt nicht gegen argumentieren. Nein. Also Fudala ist auch tatsächlich die der HörerInnen geworden und zwar mit 57%, also sehr deutlich. Und dann auf einem geteilten zweiten Platz Viktoria Krug mit 9% der Stimmen und Mimi Larsson tatsächlich mit 9% der Stimmen. Also die hat sich mit einer Saisonhälfte da schon mit reingespielt in die Top 3 der MVP, aber da könnte man sicher noch ein paar andere nennen. Also bei Leipzig haben viele Dinge dann gut funktioniert und das trifft auch auf Werder Bremen zu. Werder Bremen, das einzige Team, das sich nochmal verbessern konnte an diesem letzten Spieltag, die haben nämlich Leipzig überholt, sind auf Rang 7 gehüpft und haben tatsächlich mit einem 3-2 Auswärtssieg bei Leverkusen diese Saison auf einer positiven Note beenden können. Es war nochmal ein ereignisreiches Spiel, nach dem, was ich davon gesehen habe. 34 Tore hat Bremen geschossen. Das ist ja immer die wichtige Zahl, die man nennen muss bei Werder. Ich glaube, ab der nächsten Saison können wir damit dann auch aufhören vielleicht. 31 Tore hat man kassiert. Philipp, wie hat dir die Saison vom SVW gefallen?
Ich fand's das Wenige, was ich gesehen habe, ehrlicherweise. Ich fand's sehr solide. Es war wahrscheinlich die solideste Saison, die Bremen gespielt hat, irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren, weil das war ja immer eher so die Jojo-Variante, mal rauf, mal runter. Mir hat einfach auch gefallen, wie die Mannschaft auch gut zusammengespielt hat. Die war eingespielt. Das hat man gemerkt. Und natürlich, wenn du gleich so relativ gut rauskommst und gleich mal den ersten Druck von hinten mal weg hast und dann eben auch so ein Spiel hast wie in Leipzig, was du dann 5-0 gewinnst. Also wenn da der ganz große Druck nicht mehr da ist, dann spielt sich natürlich auch viel leichter. Und auf dieser Basis haben sie die Saison dann einfach auch sehr vernünftig dann zu Ende gespielt. Gab ja doch jetzt im Frühjahr einen Stretch, wo sie einige Spiele dann nicht gewonnen haben. Aber natürlich, wenn du schon so komfortabel stehst, dann fällst du auch relativ leicht, dass du da die Ruhe bewahrst. Und ich finde, das haben sie gut gemacht.
Ja, letztlich, Carmen, hat sich vielleicht Werder da das Polster erarbeitet, das man für die Lina-Hauseke-Verletzung gebraucht hat, von der man natürlich nicht wissen konnte. Aber das war schon deutlich zu sehen, wie sehr die gefehlt hat.
Ja, genau, das war ein Stück weit der Bruch für Bremen in der Saison. Also seit der Verletzung von Lina Hausige gegen Freiburg war dann irgendwie der Wurm drin, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ja, ist ihr Ziel haben sie frühzeitig erreicht. Sie wollen keine Fahrstuhlmannschaft mehr sein. Sie wollen sich etablieren. Sie wollen nach oben schauen. Für mich stehen jetzt nicht nur die geäußerten Ziele oder so im Vordergrund. Ich als Spielerin beobachte ja dann natürlich auch gern, was ändert sich im Spiel. Und da muss man wirklich ganz klar sagen, dass Bremen noch vor ein paar Jahren tat Bremen einfach nur weh. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Also es ist wirklich eine Mannschaft, wo du schon gedacht hast, also da komme ich jetzt nicht aus dem Spiel raus ohne blaue Flecken und ohne irgendeine Verletzung, weil es echt immer auf die Knochen ging. Also nicht unfair, aber sie haben immer hart gespielt. Mhm. Sie spielen, finde ich, immer noch hart, aber im fairen Bereich, finde ich gut. Aber sie haben sich fußballerisch, also letzte Saison schon und diese Saison haben sie nochmal einen Sprung gemacht, finde ich, wie sie ein Spiel aufbauen. Also die Spielidee sieht man, wie es da vorangeht. Also gerade über die Außenspieler, Spielaufbau, Flanke. Also da ist wirklich ein Plan dahinter, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich finde, da ist jede Spielerin in der Saison auch gewachsen an ihrer Leistung, im Team zusammen auch. Was ich jetzt auch festgestellt habe, bei meinen Recherchen, es ist, wenn ich richtig recherchiert habe, die erste Saison, wo Bremen mit einem positiven Torverhältnis aus der Liga geht. Das finde ich echt faszinierend, auch wenn es jetzt nicht so viel, wenn es jetzt, wie viel sind es?
Plus drei.
Oh, immerhin. Genau, aber immerhin. Also wir haben schon eine Saison gehabt, wo sie wirklich kaum Tore geschossen haben. Und das war diese Saison deutlich anders. Und gegen Top-Mannschaften fand ich auch, dass sie wirklich enorm starke Leistungen gezeigt haben, Spiele lange offen gehalten haben. Ich glaube, Bayern-Wolfsburg, egal wer der Vorstand oder Frankfurt, haben es nie einfach gehabt. Und sie standen nicht nur hinten drin, haben Bus abgestellt, sie haben sich auch Torchancen kreiert. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr starke Leistung, auch wenn zum Ende hin vielleicht der Glanz so ein bisschen verflogen ist mit den Ergebnissen, aber sie sind völlig im Soll und auch nächste Saison rechne ich da wirklich mit einer starken Werder-Mannschaft.
Es hat definitiv ein bisschen weniger wehgetan, gegen sie zu spielen, ab der Verletzung von Lina Hauseke, denn bis dahin war sie unangefochten die Spielerin mit den meisten Fouls in der Liga und jetzt liegt sie auf Rang 2. Also Lara Schmidt und Georgia Stanway, die sich in dieser Statistik den ersten Platz teilen, die haben ein Foul mehr als Lina Hauseke. Und Lina Hauseke hat nicht mehr gespielt ab dem, welcher Spieltag war denn das? Ich weiß gerade gar nicht, 17. oder irgendwie so im Dreh rum.
So ist die Richtung.
Und Chiara Hahn dann übrigens auf Rang 3 dahinter mit 32 Fouls. Also es tut schon immer noch ein bisschen weh gegen Werder.
Zum Thema Tore möchte ich nur eine Zahl noch. 2021/22 haben sie die Klasse gehalten, haben 18 Punkte geholt mit 9 Toren.
Genau. Das war die berühmte Statistik, ja.
Genau. Ich möchte noch ganz kurz in den Raum werfen den Namen Tuana Mahmoud. Die hat mir richtig gut gefallen in den letzten paar Spielen, wo sie dann von mir zum Einsatz gekommen ist. Und wenn man sich anschaut, mit wie vielen Spielerinnen quasi im Stammkader die Mannschaften durchgespielt haben, also wenn man jetzt 20% der möglichen Einsatzzeit nimmt, hat Bremen 16. Das ist relativ wenig. Nur zwei Teams in der Liga haben einen noch kleineren quasi Stammkader, also haben mit noch weniger Spielerinnen mit einigermaßen Spielzeit die Saison absolviert. Und das spricht dann eben auch dafür, dass eben Bremen diese Eingespieltheit, die man dann im Saisonverlauf dann noch immer mehr gesehen hat, also dass einfach wirklich jeder weiß, was die andere macht. Und muss man schon sagen, Chapeau, Hut ab, sehr solide Saison.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, der Verein vergisst seine Nachwuchsmannschaft nicht, also die zweite Mannschaft, da haben sie viele Spielerinnen jetzt gerade zum Ende hin dann auch abgestellt, dass sie auch die Liga halten, in der Regionalliga müsste das sein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ich habe nicht nachgeschaut, wie jetzt der Stand der Dinge ist, aber vor 2-3 Spieltagen sah es sehr, sehr gut aus. Aber da wird auf jeden Fall die zweite Mannschaft nicht vergessen, wie auch übrigens Freiburg. Muss ich jetzt nochmal auf meinen ehemaligen Club kommen, ist auch die zweite Mannschaft aufgestiegen, wieder in die zweite Liga. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass du einen guten Unterbau hast. Wolfsburg ist, soweit ich das mitbekommen habe, abgestiegen, die zweite Mannschaft. Und das ist, da muss man auch als Vereine den Blick aufs Gesamte haben, nicht nur auf die erste Mannschaft, sondern auch, dass die Spielerinnen vielleicht, die aus Verletzungen kommen oder den Sprung noch nicht so schaffen, da auch Spielpraxis kriegen. Und das war jetzt insbesondere jetzt zum Ende hin der Saison bei Bremen auch der Grund, warum sie mit wenig Spielerinnen zu den Spielen gefahren sind, weil sie viele Spielerinnen auch abgestellt haben, was ich auch wirklich sehr, sehr sinnvoll finde.
Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich braucht man eine gute zweite Mannschaft. Ich finde es aber ehrlich gesagt für die Erstvertretung der anderen Vereine ungerecht. Also ich fände es irgendwie schön, wenn man sowas einführt, wie wenn eine Spielerin in der zweiten Mannschaft gespielt hat, dann ist sie für die nächsten 3 Spieltage oder für 3 Wochen, ist ja dann egal, darf sie dann nicht in der ersten Mannschaft eingesetzt werden, weil dann kannst du Rekonvaleszentinnen, also jemand, die aus einer Verletzung rauskommt, die sollen sich ja gerne ihre Spielpraxis in der zweiten Mannschaft holen, die können das dann machen und können dann aber oben weiterspielen, oder man macht es umgedreht, dass quasi niemand spielen darf, der irgendwie einen bestimmten Zeitraum vorher in der ersten Liga gespielt hat, wobei da würde man dann die Durchstarterin bestrafen.
Da gibt's ja, glaube ich, auch eine Regelung, dass du als Erstligaspielerin, also wie die Regelung jetzt genau ist, wann du dann nur in der zweiten spielen darfst, wie das aktuell ist, weiß ich nicht. Zu meinen Zeiten war das auf jeden Fall so, dass du, wenn du eine gewisse Anzahl an Spielen hattest, warst du nicht mehr einsatzberechtigt in der zweiten Mannschaft, außer du hast ein paar Spiele pausiert aus Verletzung oder irgendwelchen Gründen. Also deswegen gibt's das ja schon. Also,
ja, sehr gut. Gott sei Dank bist du hier. Weißt du, hätte ich mich hier komplett verrannt.
Also eine Michelle Ulbrich jetzt zum Beispiel hätte jetzt in der zweiten Mannschaft nicht spielen dürfen, weil die nahezu jedes Spiel gespielt hat, außer mal eine Sperre, glaube ich. Also von dem her.
Aber ansonsten
wäre auch mein MVP.
Da merkt man einfach, du bist ein solcher Profi, wie du mir die Moderation quasi entreißt mit deinem kleinen Mikro. Das ist ja wirklich, da sieht man mal, die Technik, die machst es nicht, es ist das Können also, dahinter.
Dass man mal das Verhältnis sieht von meinen AirPods zum Mikro.
Also es ist ungefähr, also eine Streichholzschachtel ist länger und größer als das Mikro von Carmen. Das ist das, was diese ASMR-TikTokerinnen immer in der Hand haben, glaube ich, ungefähr. Also, zweite Mannschaften in der zweiten und Regionalliga, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema, aber Werder hat eben den Abstieg verhindert, jetzt auch relativ deutlich, und das, was du gesagt hast mit Wolfsburg, stimmt auch. Spannend wird es noch mit der Zweitvertretung vom FC Bayern, die sind gerade punktgleich mit Weinberg, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. MVP bei den HörerInnen, das ist eine spannende Sache. Also wir haben jetzt gerade schon hier Michelle Ulbrich in den Raum geworfen bekommen von Carmen. Die ist es nicht geworden. Die hat in Anführungszeichen nur 10% der Stimmen bekommen. Wir haben tatsächlich eine geteilte MVP. Genau die gleiche Anzahl an Stimmen bei über 120 Abgegebenen haben Sophie Weidauer und Nina Lürsen bekommen. Damit völlig verdient auch geteilte MVP. Livia Peng dann schon auf Rang 2. Aber gerade Sophie Weidauer gibt ja auch nochmal einen Hinweis darauf, warum dieses Jahr Tor. Tore nicht so das Problem waren wie noch in der Vergangenheit, weil Sophie Weidauer hat allein 7 davon erzielt. Nina Lösen hat 6 vorbereitet. Es waren nicht alle 6 von Sophie Weidauer, aber einige waren da mit dabei. Also da hat es dann schon die Offensivkräfte getroffen und das rundet ja auch eine sehr erfolgreiche Saison von Werder, glaube ich, ganz gut ab. Dann springen wir ein Rang nach oben und lustigerweise haben wir heute die ganze Zeit Tabellennachbarn-Duelle. Also wir hatten schon Duisburg gegen Nürnberg, wir hatten schon Freiburg gegen Leipzig, die sind Tabellennachbarinnen. Und jetzt ist es mit Leverkusen genauso, denn die sind eben Tabellennachbar zu Werder und haben ja auch genau gegen jenes Werder Bremen jetzt verloren am letzten Spieltag. War nach dem, was ich so sehen konnte, ein interessantes Spiel, wurde ja ein knappes 2:3. Aber ich fürchte, Carmen, wenn ich dich jetzt frage, für was steht Leverkusen? Wie lief diese Saison der Leverkusenerinnen? Das ist auch wieder so ein Team. Auf einem anderen Niveau natürlich, aber ich sehe da schon Parallelen zu Freiburg, ehrlich gesagt. Auch absolute Wundertüte, was man bekommt. Und die Entwicklung ging in verschiedene Richtungen, um es mal so zu sagen. Oder habe ich da was übersehen?
Ja, ich sehe sie diese Saison schon noch mal ein Stück vor Freiburg, also jetzt nicht nur, weil sie in der Tabelle davor stehen,
ja, das schon.
Aber sie haben die beste Saison quasi gemacht, seitdem sie in der Bundesliga sind. Ich glaube, die beste Punktezahl zumindest, nicht von der Platzierung. Mhm. Ziel war Platz 5, hat jetzt nicht so geklappt wie erwartet, aber da sieht man dann, wie sich einfach die Stärken und die Leistungsdichte jetzt verteilt. Von Punkten auch her. Also sie haben jetzt da 31 Punkte, ein Punkt mehr wie in der Saison 2021. Und von daher sind sie eigentlich auch völlig im Soll und in dem, was sie sich vorgenommen haben. Was mir an Leverkusen gefällt, dass sie viele jungen Talenten die Chance geben, sich einzubringen. Siehe Gonzales oder bin ja auch voller Fan von Bender, wie die sich da durchwurschtelt, muss man ja schon sagen. Ja, finde ich wirklich gut. Sie haben auch starke Gegner geärgert. Zeigen auch immer wieder einen guten Spielaufbau. Also wie du auch sagst, eine Wundertüte war es schon hin und wieder, weil man ein Spiel so oder so von ihnen sein konnte. Also das war dann eher so eine Formsache, Form des Tages, wie es bei ihnen ankam. Aber ich habe die Spielidee, was dahinter steckt, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch mehr rausgesehen. Dann noch mit der Vollstreckerin Kaschewska, wirklich überragende Laie von drin, William Stottje, die eingeschlagen hat und der die Saison richtig, richtig gut tat, die aber aller Voraussicht nach auch wieder zu den Bayern dann zurückgehen wird. Also da wäre Bayern, glaube ich, blöd, wenn sie nicht zurückholen würden, weil sie ist echt eine sehr kreative, klasse Spielerin. Ob sie Platz im Kader findet, weiß ich jetzt nicht, aber ja, du brauchst halt auch, um oben dann auch international gut mitzuspielen, auch die Breite. Aber zurück zu Leverkusen. Ja, wie gesagt, ich finde, sie haben die meisten Unentschieden, deswegen sind es vielleicht, ja, es spiegelt vielleicht dann auch so ein bisschen die Leistung der Saison. Nie so richtig schlecht gespielt, nie so richtig überragend gespielt, aber solides Mittelfeld, würde ich es jetzt mal so nennen. Und ja.
Aber warum entlässt man dann Robert De Pauw oder trennt sich im Einvernehmen, in Anführungszeichen?
Ja, das habe ich mich letztens auch gefragt. Ich habe das Spiel Bayern gegen Leverkusen oder Leverkusen-Bayern kommentieren dürfen, wo Bayern Meister wurde. Ich telefoniere oftmals dann auch mit den Trainern zuvor, mit Robert De Pauw, übrigens superklasse, witziger Typ. Ich halte viel von ihm, wie er sich gibt, wie er ja seine Ideen, seine Spielideen, wie er ja das einfach wiedergibt. Finde ich schon klasse und glaube, menschlich auch ein super Typ. Ich denke, dass die, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, ohne zu viel rein zu interpretieren für andere, ich vermute, dass die sportlichen Ziele und die sportlichen, ja, wie soll man es nennen, das, was auf dem Platz dann letztendlich zurückkommt. Es ist schwierig jetzt zu erzählen, wenn man nicht zu viel erzählen will.
Du, wegen mir kannst du alles erzählen. Wir sind ein Mischen-Podcast. Nee, nee.
Ja, ich denke einfach, dass die zwischenmenschliche Komponente vielleicht dann auch letzten Endes nicht gepasst hat, weil die Zielorientierung dann zwischen Verein und Trainer vielleicht dann auch nicht so zusammengepasst hat.
Mhm. Ja, okay. Ich glaube, du hast alles gesagt, was gesagt werden musste. Ich habe das Gefühl, dich verstanden zu haben. Philipp hat auch
tut
schon
tut mir auf jeden Fall sehr leid für Robert de Pauw.
Ja, er wird ja sehr wahrscheinlich auf den Füßen landen. Das ist, weil das Ergebnis ist ja gut. Und die Spielweise von Leverkusen war ja auch gut. Also das stimmt schon. Alles, was du gesagt hast, hat meinen SC Freiburg-Vergleich völlig entkräftet. Ich kam halt von der aus der Warte, dass du halt bei Leverkusen eigentlich egal, welche Gegnerin ihnen gegenüberstand, du konntest vorher nicht sagen, ja, gewinnen sie das jetzt ganz locker, wird es ein enges Spiel und sie spielen mal wieder unentschieden oder stellen sie sich wahnsinnig doof an. Also, na, okay, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber sie haben es halt manchmal ihren Gegnerinnen auch ein bisschen leicht gemacht und dann haben sie keinen Weg zum gegnerischen Tor gefunden. Also so ist es vielleicht korrekter formuliert. Philipp, wie hat dir Leverkusen gefallen?
Ja, also was diese angezogene Handbremse, die war immer irgendwie präsent und mir hat diese Abwehrlinie mit Braxtad da als Leuchtturm hinten und mit Lila Turani daneben echt gut gefallen. Die haben auch nicht viel durchgelassen. Also, ja. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, auf diesem Fundament, das diese Dreierkette hinten gebildet hat, haben sie irgendwie, die haben eine richtige Zockerin vorn. Spielerinnen, die wirklich kicken wollen und die auch wirklich auch einen Offensivdrang haben, eben wie eine Williams-Dottier, dann hast du eine Bender, dann hast du eine Kögel, du hast eine Kajewska vorne. Ich habe oft so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die nie so richtig, also nicht so oft wirklich von alleine gelassen wurden, wie es möglich gewesen wäre. Auch bei Leverkusen ist man irgendwie, ich weiß nicht so richtig ganz, wo die mittel- und langfristig hinwollen. Es war eine solide Saison. Es hat zwischendurch mal so ausgesehen, als ob sie wirklich da oben Richtung P4 vielleicht anklopfen könnten. Da war dann die Substanz doch nicht ganz da. Fand, dass sie das gegen Frankfurt, das Heimspiel, das sie gegen Frankfurt gewonnen haben, dass das so ein Indikator dafür war, was die Mannschaft an guten Tagen können könnte. Ich finde aber, dass wahrscheinlich so ein bisschen die Breite für die Konstanz, die man braucht, dass man da wirklich vorne anklopft, noch ein bisschen fehlt. Und es wird jetzt sicher auch nicht leichter, dadurch, dass Elisa Senz dann nächstes Jahr nicht mehr da ist.
Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Also Elisa Senz überragt alle Statistiken bei Leverkusen. Also sie ist die zweitbeste Spielerin bei gewonnenen Tacklings. Sie ist die beste Dribblerin tatsächlich der ganzen Liga, prozentual gesehen. Also die meisten ihrer Versuche haben auch geführt. Sie hat sehr, sehr viele Progressive Carries. Sie wird sehr oft ist nur durch den Foul zu stoppen, Rang 3. Also Elisa Senz liegt in vielen, vielen Kategorien irgendwo in den Top 10 der Liga. Und ich bin auch total gespannt, ob sie vielleicht bei Wolfsburg dann in eine offensivere Rolle reinkommt. Weil, wenn man über die Offensive von Leverkusen spricht, da ist auch dieses Danke. Bei Eintracht Frankfurt. Weil, wenn man über die Offensive von Leverkusen spricht, dann hast du gesehen, was sehr gut funktioniert in diesem Spiel gegen Frankfurt, nämlich Flügelspiel. Und vor allem der rechte Flügel mit Hansen und Williams dort hier, aber immer mal wieder auch gerne der linke. Und wenn sie da Platz hatten und wenn sie da Tempo aufnehmen konnten, dann waren die wahnsinnig gefährlich und haben auch wirklich viele Chancen sich herausgespielt. Und was aber immer mal wieder gefehlt hat, war dieses verbindende Element im Zentrum. Und das hätte meiner Meinung nach jemand wie Elisa Senz sein können. Das hat natürlich Melissa Kögel hat es probiert, aber Ich finde, Senz hat da noch diesen Blick für den Steckpass, den eben nicht so viele Spielerinnen haben. Und deswegen würde ich sie sehr gerne mal in einer offensiveren Rolle sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es richtig gut wird, weil sie auch so schwer vom Ball zu trennen ist, ohne sie zu faulen. Also ich glaube, auch deswegen hat sie so viele, wurde sie so oft gefault in der Liga, hat halt niedrigen Körperschwerpunkt, gute Ballführung. Da kommst du kaum ran, ohne dass sie irgendwie hinfällt und dann kriegt sie halt das Foul gepfiffen. Also Das war so ein bisschen unvollständig bei Leverkusen, aber halt auf einem sehr hohen Niveau. Und dann haben sie durch schlaue Verpflichtungen, glaube ich, da dann sich dagegen abgesichert, dass man irgendwie nochmal in tabellarische Probleme kommt. Und deswegen ist es ja auch eine erfolgreiche Saison. Das stimmt ja. Aber ja, für mich ist Leverkusen so ein bisschen die Unvollendete in dieser Liga. Also es haben schon viele Dinge passiert, aber während man bei allen anderen Teams, über die wir jetzt noch sprechen werden, relativ eindeutig kritisieren oder auch loben kann, ist es bei Leverkusen eben so, dass man das Gefühl hat, mit nur kleineren Verbesserungen hätte noch viel, viel mehr drin sein können. Und das könnte ja dann vielleicht auch auf etwas zurückzuführen sein, was du vorhin angedeutet hast, Carmen, und vielleicht auch damit zusammenhängen, warum man sich zu diesem Schritt entschieden hat, ohne dass du da, keine Angst, du musst es uns jetzt nicht verraten. Aber das ist, würde ich sagen, so die Kurzzusammenfassung für Leverkusen. Sehr, sehr viele gute Dinge waren da, aber es wäre noch mehr möglich gewesen mit diesem Kader, in dieser Tabellenkonstellation, auch dass man eben sehr nah an Hoffenheim dran ist, sehr nah an Essen dran ist. Ich meine, mit einem Sieg jetzt gegen Werder wäre man punktgleich gewesen mit Hoffenheim. Und ich glaube, das ist das, was die Leverkusenerinnen ärgern wird, obwohl es dann die historisch beste Saison bisher war. Aber es wäre halt mehr drin gewesen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also.
Und jetzt ist nur noch die Frage, wen wir da zur MVP küren, Carmen.
Ich nehme, auch wenn es in ein paar Spiele vielleicht ein bisschen untergetaucht ist, aber trotzdem Carolina Lea Williams-Dottje, weil sie einfach im Spiel die Kreativität reingebracht hat und auch immer den Zug nach vorn hatte. Und das war dann für mich letzten Endes die auffälligste, wobei ich auch gerne Lauren Bender genommen hätte, die allerdings viel weniger Einsätze hat, aber die für ihr Alter da wirklich sehr sorglos reingegangen ist, auch für viele tolle Momente gesorgt hat.
Ja, also nenn mir irgendjemanden, der Frauenbundesliga guckt und nicht Lauren Bender gut findet. Das ist wirklich so. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, weil Philipp hat ja auch schon die Augen leuchten sehen. Philipp, wen würdest du zur MVP wählen?
Brakstad.
Oh, interessanter Pick. Ich meine, Brakstad natürlich mit dieser Kopfballstärke, sowohl offensiv als auch defensiv, sehr, sehr interessant. Ich fand, manchmal war sie ein bisschen, gegen wendige Stürmerinnen hatte sie manchmal so ein bisschen Probleme. Aber tatsächlich, die HörerInnen haben auch Williams-Dottje hier mit 39% gewählt, dahinter dann Elisa Sens mit 36%. Und für Emily Brakstad muss ich jetzt hier schon in die ganz kleinen Tortenstücke reingucken. Du vertrittst eine Außenseitermeinung. 5% haben Emily Brakstad gewählt. Aber
ich hätte mit weniger gerechnet, weil flashy ist sie nicht. Aber, aber ich mag Abwehrspieler und Abwehrspielerinnen, die, auch wenn sie manchmal natürlich, die ist ein Leuchtturm, natürlich hat die gegen wenige Spielerinnen ein bisschen Probleme, aber Abwehrspielerinnen, die einfach trocken ihren Job machen und an denen du nicht gut vorbeikommst und die dann auch offensiv bei Standards einfach eine Gefahr sind, finde ich gut.
Mhm. Ja, da ist auch nichts dagegen zu sagen. Vielleicht hätte die TSG Hoffenheim auch ein bisschen mehr Emily Brakstad gebraucht, zumindest in manchen Situationen in dieser Saison. Denn am Ende ist es eine enttäuschende Saison für die TSG, die sich dann auch in einem 5. Platz ausdrückt, den man vor der Saison sicherlich nicht als Erreichen des Ziels definiert hätte. Dass man jetzt auf den 5. Platz gelandet ist, hat auch wesentlich mit den letzten 5 Spielen zu tun. Unentschieden gegen Köln, dann gegen Essen verloren, gegen Eintracht Frankfurt das wichtige Spiel verloren und dann jetzt noch gegen Leipzig und jetzt gut am letzten Spieltag zu Hause vor über 4000 ZuschauerInnen. Da war ein ordentlicher Auswärtsmob aus München mit dabei, muss man sagen. Gegen Bayern kann man auch 1-4 verlieren, aber es passt irgendwie ins Bild, Philipp, dass die TSG nicht gut aus dieser Saison rausgekommen ist. Auch deshalb wird es da ja auch große Veränderungen geben. Aber wo glaubst du, liegen die Gründe für diese enttäuschende Saison?
Also Punkt 1 mal sicher, dass sie seit 2015 in keiner Saison mehr so viele Tore kassiert haben. 35. Das ist ein bisschen viel. Es ist trotz allem, ich finde es, mir gefällt bei Hoffenheim, dass ich merke, was die tun wollen, als Ganzes, als Verein. Es ist schwer, doch nicht abgelenkt zu werden.
Wir hatten gerade einen vierbeinigen, nein, wir hatten gerade einen vierbeinigen Gast. Wir sind ein äußerst tierfreundlicher Podcast.
Oh ja. ja, also grundsätzlich gefällt es mir bei Hoffenheim, dass ich merke, was da der Plan dahinter ist. Also wenn ich mir anschaue, eine Naschenweng, eine Hagel, eine Bühler, Brand, Lattwein, Wienreuther, Hellner, die sind alle durch Hoffenheim durchgegangen. Also dass sie einfach wirklich eine attraktive Station sind für junge, ehrgeizige Spielerinnen. Mhm. Mir hat auch grundsätzlich das Spiel nicht so schlecht gefallen, was sie dieses Jahr gemacht haben. Natürlich ganz klar mit Krumbiegel und Sarah Linder der Fokus auf die Vögel. Mir hat es aber auch spielerisch nicht so schlecht gefallen. Ich finde, dass Giacolli einige gute Spiele gemacht hat. Aber ja, natürlich, es waren am Ende dann auch einfach zu viele Gegentore. Und sie haben Punkte verloren, auch durch Gegentore, die nicht sein hätten müssen. Ich erinnere mich, ich glaube, das war das Spiel gegen Frankfurt, glaube ich, im Herbst, wo sie
wo ich mir gedacht habe, 1-3 verloren. Ja,
genau. Wo sie gleich in der zweiten Minute hinten waren und sofort ausgeglichen haben, gutes Spiel gemacht haben und hinten raus dann halt doch noch 2 Tore kassiert haben. Oder so Spiele wie gegen Köln jetzt zum Beispiel. Natürlich jetzt das letzte gegen die Bayern, das kann man nicht rechnen. Aber ja, es ist ihnen einfach hinten raus. Ich weiß nicht, wo da der Bruch war, aber das ist auf jeden Fall ein Team, mit dem du mindestens Vierte werden musst. Und es spricht definitiv für Essen, dass sie da vor Hoffenheim gelandet sind. Und ich mache mir auch um Hoffenheim keine Sorgen. Die wissen relativ genau, was sie da tun. Aber ja, ich finde jetzt, natürlich schaut Platz 5 jetzt nicht so gut aus, aber ich finde, dass es jetzt auch nicht so ist, dass man dort jetzt irgendwie alles umdrehen müsste. Natürlich, sie werden wahrscheinlich in der Abwehr was tun müssen, aber so im Ganzen glaube ich, dass das halt ja jetzt ein paar Spiele waren hinten raus, die halt daneben gegangen sind, wo die Saison vielleicht 3-4 Spiele zu lang gedauert hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt bei Hoffenheim irgendwie was dramatisch umzudenken wäre.
Siehst du es auch so, Carmen?
Nicht ganz. Also ich finde, sie sind fulminant in die Saison gestartet. Dadurch kommen wir dann auch wieder auf die Erwartungshaltung, die von außen auf sie zukam. Da hieß es schon, gibt es jetzt ein neuer deutscher Meister? Also da kann ich mich an die Schlagzeilen noch erinnern zu Beginn. Ja, also sie haben wirklich überragende Spiele abgeliefert. Der Bruch letztendlich fand ich, weil du Philipp gerade gefragt hast, du fragst dich, wo der Bruch
Essen
drin
wahrscheinlich,
war.
Ne?
Nee, das war dann für mich jetzt gegen Frankfurt jetzt in den letzten Spielen. Mhm. Also da war dann der völlige Einbruch zuvor, dass du zuvor mal das ein oder andere Spiel drin hast. Ich meine, es ist halt Hoffenheim und wenn Hoffenheim eine richtige Top-Mannschaft wäre, dann würden sie unter den ersten 2 Plätze spielen. Aber sie sind auf dem Weg, eine richtig gute Mannschaft zu werden. Aber man, eben wenn man einmal auf Platz 1 stand, kommen eben die Erwartungshaltungen und dann wird ein Team komplett umgekrempelt und man hat so viel Druck dann in dem Team und man hat es oft genug in den Interviews gehört, was ist jetzt das Ziel, Champions League, und sie waren wirklich auch immer sehr bedacht und gesagt, wir haben uns erstmal kein so Ziel vorgenommen, es ist dann mal durchgesickert, die einzelnen Ziele der Spielerinnen, klar, wollen sie in die Champions League, ist ja keine Frage. Und sie haben auch den Anspruch drauf. Sie haben auch ein gutes Team zusammen. Aber letzten Endes war es halt so, dass dann hinten raus, dass sie eingebrochen sind. Und dadurch ist halt viel mental, das dann auch zerstört wird im Kopf, dass du vielleicht selber nicht mehr so richtig daran glaubst oder an deine Stärken glaubst, dass du einfach ein emotionales Tief auch hast, dass du deine Leistungen nicht mehr so auf den Platz bringen kannst. Und ich glaube, dass das dann maßgeblich zum Ende hin war, warum sie jetzt noch einige Spiele quasi negativ für sich bestreiten mussten.
Glaubst du, dass sie das Spiel gegen Frankfurt, wo sie ja eigentlich chancenlos waren, also da war ja da gar nichts mehr da, glaubst du, dass sie das Spiel anders bestritten hätten oder dass es anders verlaufen wäre, wenn sie eben nicht die Woche davor bis zur 88. Minute 1-0 führen in Essen und dann noch verlieren?
Nee, glaube ich jetzt nicht zwingend. Klar ist so ein Spiel verdammt übel, wenn du in den letzten Minuten quasi so einen Nackenschlag kriegst. Aber die wussten schon genau, das Spiel gegen Frankfurt ist so ein bisschen, für die war das das Meisterschaftsspiel oder ein Champions League Finale, weil die wussten, um was es in dem Spiel geht, weil das war richtungsgebend um die Champions League Plätze quasi. Und mit dieser Niederlage dann gegen Frankfurt, die ja äußerst verdient war, aus meiner Sicht, war es dann irgendwie so ein völliger Bruch in den Spielerinnen. Also so habe ich das wahrgenommen jedenfalls. Und das ist für mich meine Erklärung dafür, wie es dann hinten raus lief. Und da möchte ich auch auf keine Spielerin irgendwie draufhauen, weil das ist völlig normal, dein Traum ist zerplatzt. Du würdest gern wieder Champions League spielen und dann war es halt letzten Endes mehr oder weniger rum und du konntest dich nicht mehr aufraffen.
Ja, aber das ist ja auch irgendwo das, was ich vorhin gemeint habe. Ne? Also wenn du halt gegen Frankfurt dann am Ende der Saison den Kürzeren ziehst, dann bist du halt Vierter, aber bist halt irgendwo auf Augenhöhe mit Frankfurt und da einfach dadurch, dass die letzten zwei, drei Spiele jetzt noch so daneben gegangen sind, schaut's halt, der ist halt der fünfte Platz, der dann am Ende aber trotz allem irgendwie übler aussieht als weite Strecken der Saison halt waren. Das habe ich gemerkt.
Absolut, ja, absolut. Sehe ich auch so.
Ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespalten, weil, also es stimmt natürlich von der Konstellation her, dass Hoffenheim, also man könnte jetzt auch über 10 Punkte Abstand zu Eintracht Frankfurt reden, aber da kommen ja eben 6 schon mal aus dem direkten Duell und dann hat man jetzt halt hinten raus noch verloren. Aber ich finde, was Hoffenheim neben allen spielerischen Elementen, die auf einem hohen Niveau gut waren, aber halt dann auch in manchen Spielen sehr gut und in anderen Spielen aber nicht so gut auf den Platz gebracht worden, was Hoffenheim gefehlt hat, war, finde ich, eine Haltung zu gewissen Spielen. Also gerade in den unangenehmen Auswärtsspielen dann mal in Leverkusen oder in Duisburg oder eben in Essen oder bei Freiburg, wo sie viele davon jetzt gewonnen haben. Also ich möchte es jetzt nicht ergebnisorientiert argumentieren, aber ich hatte das Gefühl, bei Eintracht Frankfurt war es so, und die sind ja nun mal der direkte Konkurrent, die haben Champions League gespielt und die wollten das unbedingt wieder haben und sind dann auch bis über die Schmerzgrenze hinaus auch in diesen unangenehmen Spielen dran geblieben und haben es dann auch irgendwie sich gezogen. Bei Hoffenheim hatte ich immer wieder in einzelnen Spielen das Gefühl, dass die Dringlichkeit nicht da ist, dass man sich so sehr drauf verlässt, ja, wir werden schon irgendwann unsere Tore machen, was auch oft genug passiert ist, vielleicht kam daher auch quasi dieses Gefühl der Sicherheit. Aber mir hat das total gefehlt, dieser Sense of Urgency in manchen Spielen. Und da hat man, glaube ich, dann Spiele aus der Hand gegeben. Und dann hastest du mal Pech oder Glück. Ich meine, Feldkamp verschießt da mal einen Elfmeter und dann spielen sie nur 1-1 in einem Spiel. Oder eben dieses gedrehte Spiel, wo man bis zur 88. Minute führt in Essen, was aber damals auch eigentlich dem Spielverlauf entsprechend war. Es war nur von der Minutenkonstellation her unwahrscheinlich, dass das noch passieren würde. Aber das hat schon manchmal gefehlt. Und da bin ich sehr gespannt, ob Hoffenheim da einen Umschwung hinbekommt, weil das ist meines Erachtens nach ein bisschen schwieriger als nur taktische Dinge, weil das ist was, das kannst du nicht eintrainieren, sondern du siehst es erst im Moment des Pflichtspiels, wenn du halt am Montagabend irgendwo spielen musst, dann siehst du, ob da jetzt alle mit demselben Eifer dahinter sind. Aber das Ganze natürlich auf einem sehr hohen Niveau. Also ich will jetzt auch niemand absprechen, dass sie es nicht wollten oder so, das nicht, aber ich glaube, das erkannt zu haben, dass da manchmal die Haltung nicht bei allen gleich war und dass deswegen die Gegnerinnen dann auch einfacher hatten, Hoffenheim zu verteidigen. War einfach so ein Gefühl. Besser kann ich es leider nicht formulieren. Und wenn mir die Ex-Spielerin hier nicht reingrätscht, dann habe ich vorsichtig formuliert, vorsichtig genug formuliert. Carmen, wer wäre deine MVP bei Hoffenheim?
Meine MVP wäre Sarah Elinda, weil sie wirklich richtig gut begonnen hat. Zum Ende hinaus hat man jetzt vielleicht nicht mehr so viel von ihren konstanten Leistungen gesehen. Aber ich sage jetzt mal, der Dreiviertel der Saison war wirklich überraschend gut. Also hätte ich so nicht erwartet.
Und sie hat
und halt natürlich Leo Maier, die heute verabschiedet wurde. Das ist dann wieder im Herzen MVP.
Aber ja, sehr schön, dass du es noch ansprichst. Jetzt hätte ich es tatsächlich fast vergessen. Das war eine schöne Szene, als die Bayern-Spielerin und die Hoffenheim-Spielerin das Spalier für Leonie Maier gebildet haben. Ja, sehr gut, dass du die noch erwähnt hast. Philipp, wen würdest du in den MVP-Ring werfen?
Ich habe mir vorgenommen, ich nehme wen immer Kamel nimmt, ich nehme die andere Außenverteidigerin. Also wenn es der Paulina Krumbiegel gesagt hätte, hätte ich Linde gesagt. So sage ich Paulina Krumbiegel. Und ich bin sehr gespannt, wie sie sich in Italien macht.
Das bin ich auch überhaupt, ja. Diese Wechsel in die Serie A, ja. Spannend.
Weil die Liga ist im Ganzen deutlich schwächer als die deutsche. Aber ich glaube, dass die Spitzenteams absolut vergleichbar sind mit der Spitze, also annähernd vergleichbar sind mit der Spitze in Deutschland. Weil das hat man jetzt auch eben, wir haben ja den direkten Vergleich gehabt in der Champions League von den Bayern mit der Roma. Und das waren schon jetzt sehr enge Spiele. Und eigentlich, von rechts wegen, hätten die Bayern in Rom zum Beispiel verlieren müssen. Mhm. Also da bin ich sehr, sehr gespannt.
Und ich weiß, dass du dich sehr ausführlich mit dieser Frage beschäftigt hast. Selbst wenn man national dominiert, wie steht man dann im internationalen Vergleich da? Denn im neuen Ballesterer oder in der Ballesterin gibt es eine Titelgeschichte zum Fußball der Frauen in Österreich. Und wer hat diese Titelgeschichte geschrieben, Philipp? Du.
Das war ich, ja.
Genau, und da hast du genau anhand von St. Pölten und anhand der Wiener Vereine diese Frage, ja, bist du nachgespürt. Hab mich total gefreut, da den Artikel von dir drin zu sehen. Und ich fand es auch sehr interessant, weil man auch dieses Dilemma total gemerkt hat, weil die Ligen natürlich ein Interesse daran haben, dass der Wettbewerb enger wird. Also St. Pölten hat jetzt auch mal unentschieden gespielt und alle sind vor Begeisterung umgefallen, was für eine tolle Wettbewerbsfähigkeit man da hat. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher Verantwortliche der das war, der das im Gespräch mit dir dann gesagt hat, naja, aber wenn das jetzt quasi dann mit ausländischen Spielerinnen funktioniert, dann bringt es dem österreichischen Fußball nichts, wenn wir dadurch quasi die Liga enger beieinander schieben. Wir müssen schon versuchen, unsere sehr gute Nachwuchsarbeit, ich meine, schauen wir uns allein mal die Österreicherinnen an, die in der Bundesliga spielen, die müssen wir uns erhalten. Fand ich total interessant, weil es da auch keine Lösung gibt eigentlich.
Ja, das war Hannes Spielker, ist der U19 Teamchef, und es ist da gegangen um die Schweizer Liga, wo ja jetzt eben Basel spielt, glaube ich, mit 7 oder 8 Deutschen bei Servet Genf, die jetzt ins Finale eingezogen sind. Da spielen auch nur 2, 3 Schweizerinnen. Und ja, es gibt dafür keine echte Lösung. Und wenn ich jetzt kurz noch ausholen darf, es gab jetzt am Wochenende das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die österreichische Bundesliga. Erster gegen Zweiter in der zweiten Liga, der LASK aus Linz gegen FC Pinzgau Saalfelden. Und in Saalfelden spielen 11, von den 11 Spielerinnen in der Stammformation sind 10 Amerikanerinnen.
Ach.
Ja, weil da ist amerikanische Agentur ist an diesem Verein beteiligt. Die platzieren halt da ihre Spiele für den europäischen Markt. Und ich habe mich dann noch mit den Verantwortlichen dort unterhalten nach dem Spiel. Ich finde das durchaus spannend, was die da machen. Aber ja, also es bringt halt mehr ihnen was als dem heimischen Fußball. Und ich glaube auch, dass es dem Verein selbst nicht so sehr viel bringt. Aber ist ein spannendes Konzept auf jeden Fall. Und und die österreichische Liga, und ich möchte übrigens noch dazu sagen, also das ist ein, ja, ich habe die Einstiegsgeschichte geschrieben, aber ich möchte nicht die Kollegen Moritz Adlinger, Janik Steinkellen und Roberto Florenzio vergessen, die den Schwerpunkt mit mir gestaltet haben. Ja, es ist ein Thema und vor allem eben nicht so sehr vielleicht in Deutschland oder in Italien oder, keine Ahnung, in Frankreich, sondern halt wirklich in diesen kleineren Ligen. Weil wie legst du es an? Und das ist ein Spagat, den jeder irgendwie anders zu lösen versucht, aber den Königsweg, den gibt es nicht.
Ja, vor allem, weil Ausbildung ja in dem Bereich des Fußballs auch noch nicht honoriert wird. Also es gibt halt keine Ausbildungsentschädigung. Also können wir ja nach Freiburg gucken, Annabel Schasching, Riesentalent, und wir haben doch genügend andere gute Beispiele, oder Halb Eintracht Frankfurt besteht aus österreichischen Spielern.
Nicht mehr lange.
Und die wurden da ausgebildet und da wurde eine gute Arbeit gemacht und dann wechseln sie weg, was man ja auch den Spielerinnen gönnen muss. Also wir wollen ja auch niemanden im Weg verbauen, wäre ja Quatsch. Jeder soll machen können, was er will, aber es gibt aktuell noch kein System, mit dem dann irgendwas in Geldsummen oder in anderer Form dann bei den Ausbildungsvereinen ankommt. Das ist
ja, und es geht ja sogar noch weiter, wenn man jetzt, also was vor der UEFA und vor der FIFA alles als Profiliga gilt und was nicht. Nochmal Thema LASK, denen ist letztes Jahr im Mitte Oktober, mitten unter der Herbstsaison, die Torfrau abhanden gekommen. Die ist gewechselt in die griechische Liga. Das ist gegangen, weil offenbar erst die griechische Liga gilt irgendwie als Profi oder was auch, oder auch nicht, aber auf jeden Fall die zweite österreichische nicht. Mhm. Und Amateure sind offenkundig bei den Frauen von dem Transferfenster nicht betroffen. Mhm. Also da gibt es einige Löcher in den Regularien, die definitiv noch gestopft werden sollten.
Ja, also diesen Schwerpunkt im Ballesterer, ich kann ihn sehr empfehlen. Den Ballesterer generell kann ich sehr empfehlen. Und ich kann euch beide auch sehr empfehlen, denn ihr habt natürlich mal wieder voll ins Schwarze getroffen mit der MVP-Wahl, und zwar ihr beide, denn es sind auf Platz 1 Paulina Krumbiegel, 34%, auf Platz 2 Sarai Linder mit 17%. Also das sind doch Expertinnen und Experten, ja, die ich Philipp. Hier habe. Aber wirklich, ey. Digitales High Five. Mara Alba hat es dann schon auf Rang 3 geschafft, allein die Torquote, sie ist ja tatsächlich die erfolgreichste Torschützin von Hoffenheim in dieser Saison gewesen, die erklärt das natürlich. Und dann kommen wir vielleicht zu der Überraschung dieser Saison. Ja, ich glaube, man kann es so formulieren, vielleicht muss man es sogar so formulieren. Die SGS Essen hat es tatsächlich geschafft, auf dem 4. Tabellenplatz einzulaufen. 35 Punkte hat man geholt, 33 Tore erzielt, 26 nur kassiert. Jetzt am letzten Spieltag kamen da nochmal 6 mit dazu. Also sonst wäre die Bilanz noch viel, viel besser gewesen. Man hatte die zweitbeste Abwehr tatsächlich vor diesem letzten Spieltag. Aber man hat beim VfL Wolfsburg gespielt und der VfL Wolfsburg wollte nicht nur Eva Pajor verabschieden, sondern hatte auch Lust. Das ist eine ungute Kombination und das hat Essen jetzt auch zu spüren bekommen. Aber dennoch haben wir hier, Carmen, vielleicht den erfolgreichsten deutschen Verein, wenn man auch so ein bisschen die jüngere Vergangenheit mit einbezieht, einfach was man aus seinen Mitteln herausholt. Wie schafft denn das Essen und wie haben sie es in dieser Saison geschafft, so weit oben zu landen?
Also ich frage mich manchmal auch, wie sie wirklich diese Energieleistungen auch aufbringen, aber diese Saison passt wirklich alles. Ja, jugendlicher Sturm und Drang ist meine Überschrift eigentlich zu Essen und es macht unfassbar viel Spaß, denen zuzuschauen, wie die im Gesamtum miteinander funktionieren und eben insbesondere auch bei denen die größte Entwicklung auch von jeder einzelnen Spielerin. Da könnte man jetzt wirklich auch ganz, ganz viel aufzählen, sei es Kowalski, Pocella. Wahnsinn, was die da auf dem Platz lassen. Und ich denke, dass man das letzte Spiel jetzt heute einfach ein bisschen ausklammern muss, weil Wolfsburg kommt ja nachher auch noch dazu, weil die ja jetzt zum Ende halt wirklich auch noch mal überragt haben. Aber also ja, Wahnsinn, als letzter reiner Frauenclub in der Liga dann sich so oben dran zu kämpfen, 4. Platz, ich glaube, das hätten sie sich selber nicht erträumt, dass sie auch zwischenzeitlich mal noch 1-2 Spieltage auf die Champions League Plätze linsen durften. Vielleicht auch nicht unbedingt mit dem Wissen, dass, oder mit der Intention, dass es auch wirklich klappen könnte auf die Champions League, aber alleine diese Möglichkeiten, sich erkämpft zu haben, ist wirklich eine Weltklasse-Leistung und wirklich auch höchste Anerkennung an Essen, was die da diese Saison rausgehauen haben. Trotz, dass sie auch immer wieder hochkarätige Abgänge haben, das kompensieren können. Also wünsche ich denen, dass sie noch ganz, ganz lang so viel Freude uns bereiten können.
Ich nehme an, Philipp, das ist keine Meinung, der du dich nicht anschließen kannst. Ich kenne nur Menschen, die begeistert sind von Essen in diesem Jahr.
Es gibt in der ganzen Liga keine Mannschaft, die dermaßen Spaß macht wie Essen. Weil die haben auch die haben Zockerinnen vorn drin, die laufen wollen, dribbeln wollen, tricksen wollen und die dürfen das auch. Und das macht so Spaß, eine Kowalski zum Ansehen, eine Elmasi anzusehen, eine Lili Purcella, wie die sich entwickelt hat. Ist ja unglaublich. Ich habe mit ihr die Gelegenheit gehabt zu sprechen vor ein paar Monaten. Ich habe gesagt, ja, ich komme daher, ich bin da die kleine Irgendwer aus, aus Graz, also die haben ja alle nicht auf mich gewartet, aber wie die sich entwickelt hat und ihre Chance am Schopf gepackt hat und einfach diese Spielfreude, die die alle ausstrahlen und das in Kombination, du hast dann eben auch eine Ostermeier in der Abwehr, die halt einfach doch so ein bisschen die Erfahrung noch mitbringt und einfach alles so ein bisschen im Blick hat, eine Pfluger, was die im Pressing machen kann, es ist super. Und vor allem, was ein ganz wichtiger Punkt war, glaube ich, bei Essen ist, dass die keine Verletzten hatten, de facto. Also die haben wirklich, weil ich vorhin angesprochen habe, bei Bremen war das, die haben 16 Spielerinnen mit 20% Einsatzzeit. Essen hat die Meisterschaft de facto mit 13 Leuten durchgespielt.
Krass, ja.
Und ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir, also wir haben ja eben, kann mich erinnern, wie ich vor ein paar Wochen das letzte Mal da war, haben wir die alte Mannschaft von Essen vom Pokalfinale mal durchgegangen, wer da alles dabei war. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in 2, 3, 4 Jahren auf die Mannschaft von Essen jetzt schauen und auch sagen, boah, also Wahnsinn, wer da alles aus Essen rausgekommen ist. Ich glaube, dass für den Verein selbst schwierig wird, dieses Niveau wieder zu halten. Aber ich würde mir wünschen, dass die sich weiterhin so solide im Mittelfeld hatten. Und ich fände es auch durchaus charmant, wenn jetzt Turbine Potsdam nicht nur wirklich den einen Punkt noch holten nächste Woche, den sie brauchen, sondern wenn auch die vielleicht sich noch ein paar Jahre wieder noch da oben halten könnten.
Das ist es ja. Vor der Saison sind wir alle reingegangen, nur noch ein reiner Frauenfußballverein und dann legen die so eine Saison hin. Ich nehme an, Carmen, dass du auch mit Markus Högner öfter mal telefoniert haben wirst in der Saison. Hattet ihr verraten, was es ausmacht? Ist es diese Eingespieltheit? Ich meine, bei Essen Startelf würfeln, da hatte man eigentlich meistens 11 von 11. Das war dann doch zumindest in der Schlussphase der Saison sehr einfach, das zu erraten. Ist das so Teil der Magie von Essen?
Also ich habe tatsächlich kein einziges Mal mit ihm telefoniert, weil ich Essen auch, ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt mal kommentiert habe oder mit kommentieren durfte. Bin ich jetzt wirklich gerade am Überlegen. Ich
also
glaube, ich hatte
sie
wirklich nicht.
Also da würde ich einen Beschwerdebrief aufsetzen. Es macht so Spaß, sie zu sehen. Wie viel Spaß muss es erst machen, sie zu kommentieren?
Auf jeden Fall, aber ich schaue sie ja trotzdem an.
Das stimmt natürlich.
Ja, aber ich glaube, das hat man schon rausgesehen, genau wie du es gesagt hast, dass die Startelf quasi oder die Position, die dann gewohnt besetzt waren, jeder wusste, was zu tun ist. Und das war eigentlich auch der Schlüssel zum Erfolg über die Saison jetzt hinweg. Und wie du es auch gesagt hast, Philipp, dass die Verletzten, sowas schlägt natürlich sonst auch immer ein Team ein, wie sonst was hier Bremen. Aber dass sie da verletzt oder von Verletzten verschont wurden, das hat ihnen wirklich gut in die Karten gespielt und hat sich auch dann ja über die Saison hinweg so geäußert.
Und dann haben sie halt wirklich auch eine sehr gute Defensive gehabt. Deswegen habe ich das nochmal so herausgehoben, weil eben durch dieses 0:6 gegen Wolfsburg, und das muss man, also in Wolfsburg, da spielt Essen einfach nicht gerne. DFB-Pokal 0:9, jetzt in der Liga 0:6, das tut schon weh. Aber
75 Minuten mit einer weniger.
Stimmt ja, richtig, ja, das war es ja auch noch. Ja, genau. Und das, obwohl man ja auch noch eine sehr gute Torhüterin hat. Also Sophia Winkler, jetzt an diesem Spieltag ist sie mit Rot geflogen. Das war tatsächlich die erste rote Karte in dieser Saison. Wir hätten eine ganze Saison geschafft ohne rote Karte. Aber dann hat sich Natascha Kowalski verschätzt. Bei einer eigenen Ecke hat sie quasi abgesichert, hat sich verschätzt bei einem langen Ball. Jons Dottir war natürlich dann schneller, weil sie ist ja schneller als jeder eigentlich. Und dann hat Sophia Winkler sie getroffen und musste dafür dann zurecht mit Rot runter. Aber eben diese defensive Stabilität mit Winkler, dann Jacqueline Meissner, die wir noch nicht erwähnt haben, Lena Ostermeier hast du schon genannt, Philipp. Das fand ich sehr interessant zu sehen, weil diesen Mix hinzubekommen, das versuchen ja eigentlich alle Teams, diesen Mix aus Erfahrung und jugendlicher Unbekümmertheit oder auch Entwicklungspotenzial. Aber bei Essen war er wirklich da, weil es sind ja eben nicht nur die 20-Jährigen, die spielen zwar eine wichtige Rolle, aber sie werden eben gestützt von älteren Spielerinnen und manchmal spielt dann sogar eine 20-Jährige mit, die spielt wie eine Ältere, das ist Pijic. Die, finde ich, hat immer gespielt, als wäre sie schon irgendwie mit 20, weil die, keine Ahnung, die hat einen Ruhepuls von 2, glaube ich. Also die ist nicht so schnell aus der Ruhe geraten. Aber das, finde ich, eben kann man nochmal hervorheben. Es ist viel Talent bei Essen, aber es ist eben nicht nur Talent, sondern ein perfekter Mix. Und da gucken, glaube ich, alle neidisch hin, was die Kaderzusammenstellung angeht.
Es hat mir jemand mal gesagt, den schönen Satz, damals über Sarah Zadrazil, sie ist die eine, die auf der Love Parade die Kopfhörer oben hat und Klassik hört. Die bringst du nicht aus der Ruhe. An das Zitat habe ich mich jetzt kurz erinnert gefühlt, dass du das über Pilic gesagt hast.
Sehr schön. Hey, auch nicht gedacht, dass wir hier die Love Parade nochmal mit reinbekommen. Wen würdest du denn, Philipp, du darfst jetzt diesmal vorlegen, wen würdest du denn als MVP wählen?
Kowalski.
Carmen?
Wäre ich auch voll dabei. Darauf folgend Lili Porcella.
Und okay. Lena Ostermeier.
Ja, man könnte noch viele weitere aufzählen, echt.
Ich finde es tatsächlich.
Nehmen wir mal alle einfach.
Also, enges Rennen.
Kowalski, sie sticht tatsächlich hervor, hat fast die Hälfte aller Stimmen bekommen bei den Hörerinnen, aber dann danach ist es wirklich genau wie ihr sagt. Ramona Mayer 9%, Jacqueline Meisser 9%, Lena Ostermeier 10%, Lili Porcella 8%, Beke Steiner 7%. Also erstaunlich, dass hier Sophia Winkler nicht vorkommt. Aber da sieht man mal, wie gut der Rest des Teams gespielt hat, dass sie nicht nochmal hervorgehoben wurde. Also Essen, ganz, ganz tolle Saison, 4. Tabellenplatz. Ich habe hier noch in meinem Sendungsdokument, das ist quasi ein großes Dokument, das ich für jeden Verein habe, das pflege ich die ganze Saison über. Und im Teil meiner Saisonvorschau stand noch unter dem Programm, was damals ja noch keine Ergebnisse drin hatte, bis zum 21. Spieltag sollte der Klassenerhalt geschafft sein, denn dann geht es nämlich nach Wolfsburg. Ja, also haben sie geschafft, aber zeigt auch schon, dass ich in die falsche Richtung geguckt habe bei der SGS. Aber das ist ja sehr positiv in dem Fall. Und sehr positiv ist auch die Saison für Eintracht Frankfurt verlaufen. Wir haben hier quasi das umgedrehte Hoffenheim-Phänomen. Während Hoffenheim die letzten Spiele allesamt verloren hat, hat Eintracht Frankfurt jetzt die letzten 4 Spiele inklusive ja des wichtigen Auswärtsspiels in Hoffenheim gewonnen. Und auch deshalb ist man jetzt völlig verdient mit 9 Punkten Vorsprung wieder Tabellendritter geworden, damit logischerweise wieder qualifiziert für die Qualifikation zur Champions League und hat damit ja, Carmen, eigentlich alle Ziele erreicht. Man hat Champions League gespielt und das nicht so schlecht. Man hat sich erstmal für die Champions League qualifiziert. Das kommt natürlich noch mit dazu. Das haben ja leider nicht alle deutschen Teilnehmer geschafft. Und dann hat man es aber geschafft, trotz dieser Mehrfachbelastung, dass man das jetzt wieder wiederholen darf im Sommer. Also eine perfekte Saison für Eintracht Frankfurt. Oder wie würdest du das jetzt einordnen?
Ja, auch wenn diese Saison vielleicht weniger Punkte auf dem Konto stehen. Die Gründe haben wir ja vorab schon mal genannt, dass sich das alles etwas mehr verteilt hat auf die Liga, finde ich die Saison von Frankfurt trotzdem sehr, sehr beachtlich, dass sie, wie du es auch schon gesagt hast, mit der Dreifachbelastung, mit denen sie zu kämpfen hatten, dass sie das wirklich gut weggesteckt haben, weil es kannte keine Spielerin zuvor so in dieser Belastungsform. Und auch mental, da spielst du mal gegen Barcelona und auch übrigens Highlight, also ich durfte das Spiel kommentieren, es war, also die gehen in der ersten Halbzeit mit 1-0 gegen Barcelona in Führung, das musst du dir mal vorstellen, also es ist für mich das Highlight für Frankfurt der Saison, auch wenn es mit der Ligasaison nichts zu tun hat, aber ja, grandiose Leistungen, haben sich dann leider in der Champions League bisschen in anderen Spielen verspielt. Aber im Gesamten muss ich sagen, dass es trotz allem wirklich eine sehr, sehr gute Saison war, wenn man bedenkt, dass die ersten 2 Spiele verloren wurden und sie wirklich bescheiden gestartet sind und es dann auch wieder aufholen mussten. Ja, waren leichte Tiefen, aber sie werden immer konstanter. Und ich finde, sie spielen wirklich ein überragendes Passspiel. Sie kombinieren sich da wahnsinnig gut raus, haben auch individuell klasse Spielerinnen. Ich bin die Saison, ich durfte ja wirklich auch oft kommentieren, bin da auch völliger Fan von ihnen geworden, weil mir der Fußball sehr viel Spaß gemacht hat, weil das den Plan, die Spielidee, hat man jedes Mal durchweg gesehen. Und sie konnten es oft genug durchziehen, waren vielleicht hin und wieder nicht so effektiv. Da kann man sicherlich noch dran arbeiten. Das hat sich auch zeitenweise durch die Spiele dann gezogen. Aber letzten Endes ist es im Gesamtum, denke ich, eine sehr erfolgreiche Saison für Frankfurt.
Und da wäre ich, Philipp, wenn du mich gefragt hättest, so Mitte der Rückrunde, ich sag's mal genau, nach dem Auswärtsspiel in Leipzig, nach dem 1-2, wenn du mich da gefragt hättest, wie werden wir über diese Saison sprechen, ich wäre mir nicht ganz sicher gewesen, ob das so positiv wird. Aber das hat man eben auch gesehen, Eintracht Frankfurt ist eine widerstandsfähige Mannschaft und ich würde sagen, eine widerstandsfähige Mannschaft geworden, wahrscheinlich durch die Erfahrung der letzten zwei Spielzeiten, würde ich sagen. Die haben sich wieder richtig zurückgekämpft und das ist ja dann eben auch spielerisch ansprechend.
Absolut. Und es gab ja diese Phase im Herbst, eben nach diesem Fehlstart, da hatten sie von Oktober bis Weihnachten haben sie 22 von 24 möglichen Punkten geholt. Der eine Punktverlust übrigens war ein 0-0 gegen die Bayern. Auswärts bei den Bayern. Das war die Phase und dann eben in Verbindung damit, dass sie sich eben für die Champions League qualifiziert haben, dass sie dieses Ding gegen Juve gezogen haben. Und das wird sie übrigens auch in der neuen Saison brauchen. Sie sind im Ranking derer, die durch den League Path müssen, sind sie 9. und 5 kommen durch. Also einen starken werden sie auf jeden Fall wieder biegen müssen. So, aber ja, das war dann die Basis und es war im Frühjahr wieder relativ ähnlich, wieder zum Teil ein bisschen holprig, hinten raus eben genau richtig diese Widerstandskraft. Und genau das zeichnet auch die Typen in dieser Mannschaft aus. Wenn ich mir eine Barbara Dunst ansehe, wenn ich mir eine Lisanne Gräbe ansehe, die Rolle, in die sie da reingeworfen wurde, mit der Verletzung von Tanja Pavolek, und die Sechs in diesem System ist ganz wichtig, die das doch am Ende wirklich gut dann runtergespielt hat, und dass sie auch den Ausfall von Laura Freigang ganz gut kompensieren konnten durch Remina Chiba. Und das ist aber auch was ich mir notiert habe. Die Qualität, die individuelle Qualität ist absolut da. Die mentale Kraft, die Widerstandskraft ist da. Was mir bei Frankfurt immer ein bisschen fehlt, ist das unvorhergesehene Element im Spiel nach vorne. Für das ist quasi im Alleingang Freigang verantwortlich gewesen, beziehungsweise in deren Abwesenheit Chiba. Und gerade diese Limitierungen, die sind auch in den Europapokalspielen durchaus dann deutlich geworden. Aber sie haben die Erfahrung, die sie daraus gezogen haben, haben sie super umgesetzt in den engen Spielen. Und in Anbetracht der Formkurven und der tabellarischen Situation, finde ich, war dem Spiel gegen Juve zum Trotz und den beiden echt starken Spielen gegen die Bayern im Frühjahr zum Trotz, das Spiel gegen Hoffenheim für mich das Spiel der Saison für Frankfurt, weil da in Wahrheit die komplette Saison auf dem Spiel gestanden ist und die haben richtig abgeliefert. Ja. Und das war stark.
Und das glaube ich nämlich, zumindest ist so ein Eindruck von mir, ist die Qualität, die Frankfurt in dieser Saison wirklich dazu gewonnen hat. Dass in diesen wichtigen Spielen, da freuen die sich alle richtig drauf, weil sie wissen, es kommen Fans mit, egal ob auswärts oder zu Hause ja sowieso, weil sie wissen, sie werden auf jeden Fall gefordert werden und dann waren sie da und eigentlich mit ein bisschen mehr Glück stehen sie im Pokalfinale und dann reden wir über eine ganz exzellente Saison, weil dann hat man in der Champions League immerhin die Gruppenphase erreicht, das darf man auf gar keinen Fall kleinreden, man hat die Champions League Quali und man war ja bis im Halbfinale, bis im Elfmeterschießen und dann halt, ja, da hat halt der Maler groß drei gehalten, da war es dann vorbei für Eintracht Frankfurt, aber ich vermute, Carmen, dass du auch deswegen dann so deine Liebe für die SGE entdeckt hast, weil gerade in den Topspielen, finde ich, da haben die einen Zug drin und das ist genau das, was ich meinte, was vorhin bei Hoffenheim mir gefehlt hat. Bei Eintracht Frankfurt habe ich den in den wichtigen Spielen immer gesehen.
Ja, absolut. Und mir gefällt auch das Spiel von Frankfurt, weil sie ein sehr geiles Vertikalspiel haben. Sie haben, glaube ich, am meisten Steilpässe, also Vertikalpässe in der Liga gespielt. Und ja, das ist so eine Stärke von Frankfurt in diesem Spielsystem mit diesen Spielern, die sie zur Verfügung haben, die wirklich optimal ausgenutzt ist. Wie gesagt, die Chancenverwertung, da kann man sicherlich noch dran arbeiten. Aber die Grundidee und die Spielart, die fasziniert mich. Und auch diese eben auch Entwicklungen der einzelnen Spieler, wie die nochmal die Saison gewachsen sind, ja, macht wirklich richtig, richtig Spaß. Auch wenn ich manchmal gedacht hätte, ja, wäre jetzt auch mal schön, vielleicht für andere Spielerinnen, wenn sie früher reinkommen, zu früheren Zeitpunkten, weil Nico Arnautis auch oftmals spät gewechselt hat. Aber es ist halt, das Spiel wäre manchmal, glaube ich, auch ein bisschen kaputt gegangen, wenn frühzeitig gewechselt worden wäre. Mhm.
Da bin ich jetzt gespannt auf deine Statistik mit den Spielerinnen, die mindestens 20% der Zeit gespielt haben. Wie viele waren das?
Wie viel schätzt du denn?
Ich glaube, durch die Verletzungen glaube ich, dass wir hier doch auf einen Wert von 15 oder 16 kommen. Aber ich glaube, ohne Verletzung wären wir bei 11.
Es sind 14.
14, ja, okay. Mhm. Ja, verrückt.
Essen 13, ich kann es eh kurz sagen. Essen 13, Frankfurt 14, Bremen 16, Bayern 17, Wolfsburg 17, Leipzig 17, Leverkusen 17, Hoffenheim 18, wobei Kaut heute auf die paar Minuten noch gekommen ist. Freiburg 18, Duisburg 19, Köln 19, Nürnberg 20.
Ja, okay. Ja, das ist wirklich ein interessanter Punkt, aber ich meine, da sagen wir jetzt allen Eintracht-Fans sowieso nichts Neues und allen, die irgendwie mal Eintracht-Spiele gesehen haben. Also so wie du bei Essen die Startelf raten kannst, konntest du bei Nico Arnautis immer die Minute raten, in der er wechselt, und zwar immer eine hohe Zahl, also weil lieber nicht früh in der zweiten Hälfte. Glaubt ihr denn, dass es Frankfurt gelingen kann, die Lücke zu Wolfsburg noch weiter zu schließen? Weil wenn man sich so die Gesamtgemengelage anguckt, dann sehen wir, man hat einen guten Kader, man hat eine gute Spielidee und man hat jetzt die Fähigkeit, in Topspielen auch auf Augenhöhe dabei zu sein, und dann ist es ja mehr oder weniger, naja, spielt halt das Topspiel dann 10 Mal, dann gewinnen sie auch 3 Mal davon. Das heißt, es kann passieren.
Das habe ich auch aufgeschrieben. Ich frage mich so ein bisschen, was so das langfristige Ziel ist bei Frankfurt. Wollen sie eben irgendwie, sind sie okay damit, wenn sie da langfristig halt so dritte Kraft sind? Wollen sie organisch irgendwie an Bayern und Wolfsburg ranwachsen? Das halte ich für schwierig. Ich finde die Transfers, die sie jetzt getätigt haben, dass sie sich eine Lürsen holen, dass sie sich eine Sens holen, das macht alles Sinn. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, dass das für den Angriff auf die Top 2 nicht reicht, wenn nicht einer von den beiden da oben irgendwie daneben greift in der nächsten Saison, in 2 Saisonen?
Also ich sehe es so, dass sie in einem Entwicklungsschritt sind, wo sie auf jeden Fall weiterhin nach oben angreifen wollen. Der Verein an sich, die Eintracht, die unterstützen die Frauenabteilung wirklich unfassbar gut. Der ganze Verein steht hinter den Frauen. Das ist wirklich ja, sehr, sehr respektvoll, was da abgeht und wie die gefördert werden. Und dementsprechend wollen sie die Abstände nach oben langsam aber sicher immer weiter verringern. Das ist das Ziel, dass es jetzt nicht nächste Saison schon beginnt. Vielleicht dann mal, ja, wie du es auch gesagt hast, Philipp, wenn einer von oben öfters mal patzt. Aber ich glaube, das wird jetzt so nach und nach, ist da schon eine Steigerung zu erkennen, gerade auch, weil das Grundgerüst der Mannschaft bleibt stehen. Wir haben mit Henshaw einen Abgang, der tut sicherlich weh, aber sie haben es oder verstärken sich jetzt auch schon gut, und ich bin mir sicher, da kommen noch die ein oder andere dazu. Mhm. Aber wie gesagt, das Grundgerüst steht, sie sind eingespielt. Und von daher glaube ich, dass sie auf einem richtig guten Weg sind, sich oben zu etablieren. Das wird das erste Ziel sein, dass sie sich dauerhaft da oben festsetzen können. Und ja, dann vielleicht mit den Jahren nach und nach mal ja weiter oben angreifen können. Aber auf nächste Saison, oder dass man das immer so von einer Spielzeit zur anderen festmacht, finde ich jetzt auch als Spielerin ein bisschen schwierig, weil das ist ein Prozess, und ich glaube, den Prozess durchlaufen sie wirklich ganz gut. nach oben.
Und du bist ja aber auf deiner Seite auch nie davor gefeit, wenn du sagst, du wächst jetzt da rein und möchtest den Abstand verkürzen und wenn da oben dann wer patzt, dann bist du da, aber du bist ja auch nicht davor gefeit, dass die Saison bei dir selbst mal in die Hose geht. Und wenn du da mal vielleicht nicht in An und Ab nur eine Verletzte hast, sondern vielleicht drei verletzte Stammspielerinnen, dann bist du irgendwann Sechster vielleicht, wenn es halt blöd läuft, dann musst du mehr oder weniger wieder von vorne anfangen, bis zu einem gewissen Grad. Und dann hast du ein Jahr verloren, in dem du halt nicht gewachsen bist, sondern halt zurückgefallen bist. Und das ist halt schwierig. Und ich glaube, dass wenn sie wirklich oben angreifen wollen, auch aus eigener Kraft oben angreifen wollen, glaube ich, wird es vielleicht noch zwei, drei größere Transfers brauchen und vielleicht ein bisschen breiteren Kader, der dann vielleicht auch mehr eingesetzt wird, aber das ist wieder ein anderer.
Eben, also wozu breiten Kader, wenn du, ja. Also weißt du, ich habe hier auch unten so ein Imbusschlüsselset, ich verwende immer die gleichen zwei. Und so ist es ja mit Nico Arnautis und seinem Kader auch. Oder immer der 13er Schraubenschlüssel. Es ist immer der 13er für jede einzelne Schraube, die man braucht. Fahrrad, nur gib mir einen 13er, mehr brauche ich nicht. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wenn ihr aber gedacht habt, diese Frage, ob Frankfurt die Lücke zu Wolfsburg und Bayern schließen können würde, dass das eine schwere Frage war, dann habt ihr nicht damit gerechnet, dass ich euch ja auch noch nach der MVP frage. Und das ist bei Eintracht Frankfurt nämlich auch nicht so einfach. Carmen, wer wäre deine MVP?
Ja, du sagst es. Ich habe mir jetzt vorab auch schon Gedanken gemacht. Es ist wirklich schwierig, weil die das auf ganz viele Schultern verteilt haben, finde ich. Es gab immer so Phasen, da war, keine Ahnung, wie jetzt zum Ende hin auch, oder immer mal zwischendurch, Nicole Anjomi würde ich jetzt nehmen, wenn ich jetzt nicht weiter wüsste. Was man aber auch immer vergisst, ist, Sophia Kleinherne wird völlig unterschätzt. Mhm. Also sie hat wahnsinnig gute Zweikampfwerte da hinten drin. Ich muss das auch immer wieder erwähnen. Ja, ansonsten, klar, Henshaw auch immer eine klasse, solide Leistung gebracht. Barbara Dunst nicht zu vergessen, was wir für Dunstmomente hatten, dank ihr. Also Tanja Pawulek mit ihrer Verletzung auch immer eine, ja, ich könnte gerade weitermachen. Also, aber ich bleibe dann mal lieber bei, um das zu verkürzen, bei Nicole Anjomi oder Laura Freigang, die auch immer performt.
So, ich weiß nicht, ob noch jemand übrig ist für dich, Philipp.
Sorry.
Alles gut. Barbara Dunst, weil gerade in dieser, als es heikel war im Herbst, in dieser Phase, wo sie dann richtig rangezogen sind nach dem Fehlstart, in diesen 8 Spielen hat sie 3 Tore gemacht und 4 Assists gemacht, war immer gefährlich und vor allem, das sind ja bei ihr dann auch nicht nur die nackten Zahlen, sondern das ist einfach auch ihre Präsenz am Platz. Sie ist die Antreiberin auf dem Platz, die ist eine unglaublich liebe Person außerhalb vom Platz, eine, die redet ohne Punkt und Komma und überholt sich selbst manchmal dabei. Also so eine richtig natürliche, erfrischende Persönlichkeit und ich glaube, dass genau das in dieser Phase, die Eintracht da gehabt hat im Herbst, genau das war, was sie gebraucht haben und da war die Babsi einfach da.
Da war sie da und was soll ich sagen, ihr habt schon perfekt vorweggenommen, wie die HörerInnen abgestimmt haben, denn die haben sich ähnlich schwer getan. Auch hier haben wir einen geteilten ersten Platz aus Laura Freigang und Barbara Dunst, also wie man lag die richtig, aber beide mit 20%, dann 13% Nicole Anjomi, 12% Pia-Sophie Wolter, 11% Sarah Dorsohn, 9% Lara Prasnica. Ist tatsächlich interessant, dass Sophia Kleinhane auch hier mit 2% keine große Rolle spielt, deswegen finde ich sehr gut, dass du sie nochmal erwähnt hast, Carmen, weil man vergisst, dass die ja auch eine andere Position gespielt hat und dass die quasi der Sjöke-Nüsken-Ersatz war. Also das hätte ich vor dieser Saison so auch nicht gedacht, dass das so gut zu verkraften ist. 2 Teams gibt es noch, über die wir sprechen wollen und eins davon ist der VfL Wolfsburg und der VfL ist versöhnlich aus dieser Saison, die auf dem 2. Platz geendet hat, herausgekommen. Versöhnlich aus 2 Gründen. Der eine, ich denke der wichtigere, ist der Finalsieg im DFB-Pokalfinale, der auch sehr deutlich und klar und verdient war für den VfL. Der andere ist, dass man im Grunde ab der 0-4 Niederlage gegen den FC Bayern durch diese Liga durchgerollt ist, dass es nicht mehr feierlich war. Also 9-0 im DFB-Pokal gegen Essen, 4-1, 4-1, 5-1, 3-0, 6-0. Das waren die letzten Ergebnisse vom VfL Wolfsburg. Man hat nochmal aus allen Rohren gefeuert, im sprichwörtlichen Sinne, denn torgefährlich war man definitiv. Tja, Carmen, was machen wir jetzt dann mit dieser VfL-Saison? War es dann jetzt dann doch eine gute, oder darf man das gar nicht sagen, weil der Anspruch des VfL sein muss, dass man Platz 1 hat?
Ja, ich denke, sie, also eine gute oder schlechte, oder das ist schwierig zu sagen, eine schlechte ist ja grundsätzlich nicht, wenn man auf dem zweiten Platz endet und den Pokalsieg mitnimmt. Ja, man muss halt zugestehen, dass Bayern ohne Niederlage durch die Saison ist, und das muss man auch anerkennen, dass es jetzt einfach die Saison so berechtigt war, wie jetzt im Endeffekt die Tabelle steht. Bei Wolfsburg war sicherlich meiner Meinung nach der Bruch drin, wo sie das Champions League Quali aus hatten. Das war ganz, ganz lang in den Köpfen drin. Sie haben nicht richtig zusammengefunden. Irgendwie ja, sind die Rädchen nicht ineinander eingegangen. Ziemlich viele Spiele, da hat man schon gesehen, es passt nicht so richtig. Aber dass da Potenzial im Kader ist und ja, dass auch nächste Saison Potenzial im Kader sein wird, das ist keine Frage. Also man hat jetzt auch gesehen in der Liga, klar wurden sie zweimal von Bayern hochgradig dominiert, und ja, im Pokal haben sie gezeigt, sie können auch noch hochgradig dominieren. Und dementsprechend sag ich, man sollte Wolfsburg nie abschreiben, weil Ralf Kellermann sicherlich schon einige Transfers in der Hinterhand hat, auch wenn jetzt ja einige wichtige Topspielerinnen wie jetzt Pajor gehen, Jansen und wer auch immer noch. Also es kommen vielleicht auch noch die eine oder andere dazu. Aber der Verein ist so erfahren, die haben so ein gutes Umfeld. Ich glaube, die bauen sich da auch wieder einen ziemlich guten Kader zusammen. Man muss allerdings sagen, dass sie ja, dass sie es auch nicht so einfach haben, dass sich die Situation in Europa auch ein bisschen so verändert hat, gerade auch mit ja, mit Geld, wer welcher Verein zahlt wie viel Geld, welche Liga hat wie viel Geld. Das zieht natürlich auch viele Spielerinnen, sie jetzt eben auch die Abgänge von Wolfsburg, ist auch verständlich, weil, also ich als Spielerin hätte das auch gemacht, weil wenn du als Frau Profispielerin bist, musst du ein bestimmtes Puffer auch beiseite legen können. Und wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, würde ich das genauso tun. Und ich glaube, da darf man auch keinem Stein in den Weg legen oder jemanden dafür verurteilen, wenn er dann mal einen Verein wechselt, aus irgendwelchen Gründen, sei es auch wegen Geld oder sei es wegen persönlichen Dingen, anstellt. Aber ja, wegen was es Wolfsburg schwer hat, finde ich immer, ja, in Wolfsburg zu leben, wäre jetzt nicht meine erste Prämisse. Also da würde ich jetzt auch eher München vorziehen oder Barcelona oder Rom. Mhm. Ich finde, das ist so ein bisschen das Manko an Wolfsburg, wo sie eigentlich gar nichts dafür können. Was aber vielleicht auch viele Spielerinnen, Top-Spielerinnen abhält, hinzugehen. Ja, und zugleich natürlich auch, dass die deutsche Liga im Gesamten nicht so viel bezahlt wie jetzt ja, Amerika, England, was auch immer. Also da werden ganz andere Dinge aufgezogen. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, nächste Saison gibt's wieder einen offenen Kampf um Meistertitel und wird nach wie vor wieder spannend werden. Mhm.
Philipp, was sind deine Gedanken dazu?
Also Punkt 1 mal, wenn man bedenkt, dass sie in den beiden Spielen gegen Hoffenheim einen Punkt geholt haben, und dann war noch ein Remis gegen Leverkusen dabei, glaube ich, ne? Da bist du auch ohne die verlorenen direkten Duelle gegen die Bayern ziemlich vorne dabei. Ich glaube, dass das Aus in der Champions League Qualifikation, dass es gar nicht so sehr am Feld was mit ihnen gemacht hat, weil der Saisonstart, der war gut, aber es hat sehr am Selbstverständnis gerüttelt. Und ich glaube, dass gerade das Spiel in München im, was war es, Oktober, November, sowas.
Waren dann zwei Spiele danach, also sie sind gegen Paris rausgegangen, ja, genau. Dann unentschieden gegen Hoffenheim, ja, genau. Dann in München verloren.
Genau, stimmt, genau. Und dann, das war, wo sie ja eigentlich 70 Minuten lang nirgendwo waren in diesem Spiel. Ich glaube, dass das wirklich tatsächlich vom Selbstverständnis was mit ihnen gemacht hat. Und dass sie dann hinten raus, wo es dann mehr oder weniger, ja, fast schon egal war, weil die Bayern ja gefühlt eh schon durch waren, da ist dann wieder besser gegangen. Und ich glaube, dass dann auch viele, die vermehrt die Chance bekommen haben auf Einsätze, wo es dann auch zum Teil so ein bisschen ums Vorspielen gegangen ist, weil es hat sich ja abgezeichnet, dass zum Beispiel eine Eva Pajor dann weg ist, dass die durchaus ihre Gelegenheiten dann auch nutzen wollten, zu sagen, gut, wenn die jetzt gehen, ich bin da und ich mag nächstes Jahr spielen und ich bin die Richtige, damit wir in der kommenden Saison die Bayern wieder angreifen können. Und da wiederum glaube ich, dass ganz, ganz viel spielt sich ja da oben ab, dass dieser dominante Sieg im Pokalfinale auch das wieder viel fürs Selbstverständnis von Wolfsburg macht. Sie haben Probleme gehabt, wenn sie angepresst wurden. Das mögen sie nicht. Das mag eine Katrin Henry nicht. Das mag die Dominik Janssen nicht. Nur, es haben halt in der Liga nicht furchtbar viele Mannschaften die Qualität, dass sie das auch wirklich so mutig dann drüber bringen. Und ja, am Ende steht der zweite Platz, das ist absolut in Ordnung. Sie waren deutlich besser als alle anderen. Sie waren über die Saison gesehen wahrscheinlich doch um das bisschen nicht ganz gut genug für die Bayern. Ich würde jetzt, also am Ende war es für zum Triumphzug zu wenig, zum Trauermarsch zu viel. Und ja. Entscheidend wird halt jetzt sein, wie jetzt dann der Sommer verläuft, wie nächstes Jahr der Kader aussieht und inwieweit die dann eben sagen können, jetzt stehen alle wieder bei Null und jetzt zeigen wir den Bayern mal, dass wir das auch so können. Weil, dass wir besser sind als Frankfurt und als Hoffenheim und das ist ja sowieso der Minimalanspruch. Und am Ende, da wird es dann auch darum gehen, dass man das eigene Selbstverständnis auch auf europäischer Bühne wieder besser rüberbringt und sich nicht von einer Mannschaft, wie es eben Paris FC war, da buchstäblich aus dem Europapokal rauspressen lässt.
Also was ich noch bemerkenswert fand bei Wolfsburg war der Umgang mit der Wachablösungsdiskussion.
Und ich weiß, das böse W-Wort, ich hab drauf gewartet.
Ich finde es nur deshalb interessant, mir ist die Frage, ob das jetzt die Wachablösung oder nicht, ist mir völlig egal. Aber ich werde immer hellhörig, wenn LeistungssportlerInnen Respekt einfordern für vergangene Leistungen, weil die haben damit immer recht. Aber so wie ich das erlebt habe, und das hat man eben zum Beispiel im Männerfußball bei Barca auch mal gesehen, da haben die, als die in München verloren haben 2013 mit 0-4 und dann es ums Rückspiel ging, da hat sich auch dann damals Gerard Piqué hingesetzt und hat gesagt, ja, er findet das total respektlos, wenn jetzt so getan wird, als sei Barca so deutlich unterlegen. Und ich will die Parallele jetzt gar nicht weitermachen, aber was ich sagen will ist, so etwas kann sehr schnell gehen. Und das hängt manchmal an einzelnen Spielerinnen, die fehlen. Und das, was Wolfsburg gerade verliert, ist eine Achse. Dominik Janssen weg, Lena Oberdorf weg, Eva Pajor weg. Der Rest, der bleibt und wahrscheinlich auch noch ein paar Spielerinnen, die kommen, sind natürlich trotzdem noch super tolle Spielerinnen. Ich meine, Svenja Huth, wie die wieder diese Liga dominiert hat, in allen Offensivstatistiken, die irgendwie damit zu tun haben, den Ball in den Strafraum zu bekommen oder Torschüsse vorzubereiten, das ist irre. Alexandra Popp natürlich. Noch viele, viele andere, die man nennen könnte. Aber dennoch musst du erstmal so eine Achse ersetzen. Und im Normalfall kann das Wolfsburg. Aber ob das gleich wieder von Tag 1 an in der neuen Saison funktioniert, dann vielleicht ja auch mit einer erfolgreichen Champions-League-Qualifikation, dann auch laufend in englischen Wochen, da bin ich eben gespannt drauf. Und da finde ich es eben interessant, dass die Reaktion nicht ist, ey, Wachablösung, was wollt ihr? Nächstes Jahr greifen wir so richtig an, sondern die Reaktion ist eher, schaut doch mal, was wir alles geleistet haben. Das ist total respektlos. In 8 Jahren könnt ihr von Wachablösung sprechen. Das ist Quatsch. In 2 Jahren werden wir sagen können, ob das jetzt die Wachablösung war. Vielleicht sogar schon im nächsten Jahr, je nachdem, wie es läuft.
Und es ist ein bisschen wehleidig, ne?
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Na,
ich habe es im Originalton nicht gehört, deswegen weiß ich es nicht. Ich habe es nur gelesen. Nee.
Ich meine auch eher so, dass wie dieses sich gegen dieses W-Wort wehren rüberkommt. Und am Ende gilt für Wolfsburg genau das Gleiche wie für alle anderen. Es ist eine Frage, wie viel bin ich als Verein, als VfL Wolfsburg oder in dem Fall halt als Volkswagen AG bereit dafür zu zahlen. Weil auch, also Wolfsburg ist jetzt so vom städtebaulichen her nicht der Nabel der Welt. Keine Frage. Aber wenn ich die Strukturen schaffe und wenn ich als Arbeitgeber, in dem Fall als Fußballverein, attraktiv genug bin, dann bekomme ich auch richtig gute, und mit richtig gut meine ich jetzt bei allem Respekt, nicht zum Beispiel Janina Minge, die eine richtig gute ist in der deutschen Frauenfußball-Bundesliga, sondern da denke ich an Weltklasse-Spielerinnen, an gestandene Weltklasse-Spielerinnen. Und kurz einfach nur nochmal im Kleinen, der Blick nach Österreich, St. Pölten ist eine Stadt, über die alle sich lustig machen, weil sie so eine kleine, unbedeutende, langweilige Stadt ist. Aber sie werden seit 8 Jahren hintereinander Meister, weil sie die Strukturen schaffen im Vergleich, weil sie trotzdem im Vergleich einigermaßen bezahlen. Und zu sagen, Wolfsburg ist als Standort zum Leben für eine Profifußballerin nicht attraktiv, das ist ein Argument, das lasse ich eigentlich nicht wirklich gelten, weil es viele andere Argumente gibt, mit denen man Spielerinnen, Weltklasse-Spielerinnen, trotzdem auch noch Deutschland bekommt. Und das ist nicht nur ein Thema von Wolfsburg, das ist ein Thema der ganzen Liga, weil wir bei vielen Vereinen in der Liga die große Ambition, die ich zum Beispiel eben bei den Vereinen in der englischen Liga sehe oder bei den Vereinen wie Inter zum Beispiel in der italienischen Liga sehe, die sehe ich in Deutschland eben nicht. Da habe ich viel das Gefühl, dass ich so, ach ja, jetzt sind wir halt Fünfter, jetzt sind wir halt Sechster, ist schon in Ordnung. Und wenn wir nicht in Abstiegskampf geraten, ja, aber ich meine, Entschuldigung, es ist Deutschland. Das ist ein Land im Fußball, das muss den Anspruch haben, im Männerfußball genauso wie im Frauenfußball mit den ganz Großen, die jeweils halt gerade die ganz Großen sind, auf Augenhöhe zu konkurrieren, nicht nur was das auf dem Feld angeht, sondern auch was die Strukturen angeht. Und da finde ich, da hat die deutsche Bundesliga Nachholbedarf bei den Frauen.
Aber Wolfsburg ja nicht. Und das finde ich ist nämlich der interessante Punkt, wo ich schon finde, dass das Argument von Carmen dann aus Spielerinnensicht wichtig wird. Wenn Wolfsburg mit weitem Abstand der beste Standort im Frauenfußball Deutschland wäre, dann kannst du aufwiegen, wie so weiche Faktoren wie eben Stadt, Umgebung, Freunde, Attraktivität, Flughafen und so weiter, wirst du auch Besuch bekommen und so weiter, dass das mit reinkommt. Aber du hast ja eben mit Bayern einen anderen Standort, bei dem es genauso gut ist. Die beiden nehmen sich vom Etat nicht so viel, die beiden nehmen sich von den Strukturen, nach allem, was ich gehört habe, jetzt im Grunde gar nichts mehr. Das ist mehr oder minder gleich gut. Und ich glaube, dann macht es eben doch einen Unterschied, ob du Wolfsburg bist oder Bayern. Wäre zumindest meine These, ich weiß nicht, Carmen.
Ja, ich glaube, dass die Strukturen in Bayern mit dem Campus, den sie sich aufgebaut haben, aktuell auf jeden Fall vorne steht. Mhm. Da hat Wolfsburg sicherlich noch an der Infrastruktur wieder ein bisschen was nachzubessern. Also das hat dann auch schon einen älteren Standard, also im Vergleich jetzt zu Bayern. Mhm. Also wenn du jetzt als Spielerin bei beiden Vereinen Probetraining machst, sag mal Probetraining, wie es früher war, ist heute sicherlich, weiß man ja, ist ja nicht mehr so, braucht man ja auch nicht bei den Top-Spielerinnen. Aber dann gehst du nach Wolfsburg und im Vergleich nach Bayern. Also kann sich ja jetzt selber jeder mal vorstellen, wie das dann ist, wenn man zu so einem neuen Campus kommt, wo du jegliche Möglichkeiten hast, wo du die medizinische Abteilung, egal was auch dazu gehört. Also ich habe das selber auch schon dort gesehen, wirklich überragend. Schlecht möchte ich das in Wolfsburg jetzt nicht reden, überhaupt nicht. Aber dass einfach Bayern in dem Sinne ein Schritt aktuell auch weiter vorn ist. Und wie du es auch gesagt hast, Max, wenn du halt dann auf einer Ebene stehst und du hast dann als Spielerin dann noch die Möglichkeiten in einer geilen Stadt zu leben und hast halt einfach mehr Möglichkeiten, dann entscheidest du dich halt vielleicht dann doch eher mal für solche Dinge, die dir privat dann noch etwas mehr bringen. Aber ich glaube, dass der Grundsatz über diese Diskussion mit dem W-Wort ist ja ein bisschen unnötig auch entstanden, weil dieses Interview von Herbert Hainer, der hat es wirklich völlig respektvoll rübergebracht für Wolfsburg. Und da hat man einfach bei, nenne ich es jetzt mal, eben bei Alexandra Popp in diesem Moment, das muss man auch dann Spielerinnen mal eingestehen, wenn es dann mal nicht so läuft, dann trifft man einfach mal auch einen Wunderpunkt. Mhm. Und heutzutage wird dann aus jedem Interview, werden dann alle Worte noch doppelt und dreifach irgendwie rumgedreht und auseinandergenommen. Ich finde, es wurde jetzt alles ein bisschen zu hoch irgendwie aufgebauscht. Ich glaube, dass jeder seinen Stand und seine Leistungen erbringt und erbracht hat. Und ich sehe das jetzt auch nicht, wenn ich jetzt auch schon öfters irgendwie gefragt wurde, ja, eben, löst jetzt Bayern Wolfsburg ab? Ist jetzt Bayern hier dominant? Sag ich, hey, Bayern ist eine ganz eigene Mannschaft, die gehen ihren anderen Weg, ihren eigenen Weg. Und ich finde, vergleichen, klar, tut man an der Tabelle. Aber das, was beide Mannschaften leisten, finde ich, sollte man einfach auch sehen, respektieren. Und wie ich es auch schon gesagt habe, Wolfsburg sollte man nicht abschreiben, weil sie auch schon zuvor unter anderem Ausfälle kompensiert haben in den letzten Jahren, sei es Caroline Graham Hansen oder Pernille Harder, die schon da gespielt hat, Fridolina Rölfö. Sie haben immer wieder Spielerinnen, Top-Spielerinnen verloren, die sie dann wieder kompensieren konnten, haben jetzt mit Brand und Endemann zwei kleine Stars aufgebaut oder bauen sie noch auf oder nicht nur kleine, die werden wahrscheinlich auch große. Und das ist auch ein Weg, wo sie gehen, wo sie auch die jungen Spielerinnen auch mal hochbringen und sich nicht nur einen kompletten Kader mit Weltklasse-Spielerinnen einkaufen. Also sie gehen da auch einen Weg des Mittelmaßes und das ist halt momentan Deutschland, weil die finanziellen Mittel sonst auch nicht so zur Verfügung stehen, dass du dir einfach einen Weltkader zusammenstellst.
Und das hatte man ja in dieser Saison auch. Giroud musste ersetzt werden. Und wenn wir gucken, was waren so die Probleme, dann war es eben oft Chancen kreieren und eben sich gegen Pressing rausspielen. Und dann hat da auch Tommy Stroth sehr viel rumexperimentiert, begleitend noch zu den Endzügen in seinem Fußballlehrer. Ich glaube, das darf man auch nicht so komplett rausnehmen. Er hat natürlich einen Trainer in ein Team, aber eine kleine Rolle hat es vielleicht dann doch gespielt. Und am Schluss hatten sie sich gefunden und sind eben sehr, sehr gut aus dieser Saison rausgekommen. Und ich glaube, der Hunger auf die nächste Saison, der ist jetzt schon da, definitiv bei allen. Wen wählen wir denn dort zur MVP? Ich weiß gerade gar nicht, wer gerade vorlegen durfte. Ich sage einfach mal, Carmen, du darfst jetzt.
Ist, glaube ich, selbstsprechend, oder? Eva Pajor.
Philipp?
197 Spiele, 137 Tore. Kommt nicht vorbei. Also. Wobei ich Honorable Mention auf jeden Fall Svenja Hut.
Mhm. Also man könnte ganz viele Honorable Mentions machen, aber es ist Eva Pajor geworden mit 38% der abgegebenen Stimmen, hat sich ja auch die Torjägerinnenkanone in eindrucksvoller Art und Weise jetzt noch erschossen an diesem letzten Spieltag, das 6:0 gegen Essen. Das war also in der ersten Hälfte hat man noch viel von diesem Spiel gesehen. In der zweiten Hälfte, nach dem, was ich so gelesen habe, war es dann ein bisschen ruhiger. Aber das war nochmal eine Machtdemonstration. Eva Pajor wird der Bundesliga sehr fehlen. Auf Rang 2 ist gelandet bei den HörerInnen Lena Oberdorf, dann Svenja Hut, dann Jule Brandt, Alex Popp. Aber auch hier verteilt es sich relativ gleich nach Eva Pajor. Das zeigt schon zweierlei. Zum einen, dass sie alle ein bisschen überragt hat in dieser Saison und dass es danach aber sehr viele andere gab, die auch eine gute Saison gespielt haben. Und das trifft ja auch auf den FC Bayern zu, über den wir ja gerade indirekt jetzt schon immer wieder gesprochen haben. Aber auch das muss nochmal betont werden. Bayern ist Meister geworden mit einer Saison, in der man von 66 möglichen Punkten 60 geholt hat. Man ist ungeschlagen durch diese Saison durchgegangen. Man hat nur 8 Gegentreffer kassiert bei 60 eigenen geschossenen Toren. Eigentlich eine Zahl, die Bayern gar nicht so gerne mögen, aber das hatten die Frauen wahrscheinlich nicht mehr so ganz auf dem Schirm, als sie das 4:1 dann erzielt haben in Hoffenheim. Und so sind die Bayern, natürlich alles andere wäre jetzt Quatsch, das zu sagen, verdient Meister geworden und haben auch eindrucksvoll untermauert, dass das, was man sich im Sommer vorgenommen hat, nämlich diesen sowieso schon sehr starken Kader, dann nochmal aus der Spitze kommen zu verstärken. Ich glaube, Philipp, man muss jetzt sagen, das hat zu 100% funktioniert. Denn auch wenn nicht jedes Spiel das überzeugendste überhaupt war, hat der FC Bayern jenseits von der Champions League immer die Ergebnisse geliefert und ganz oft waren halt dann auch genau diese Spielerinnen da. Also dann hatte eben eine Pernille Harder einen sehr guten Tag. Magdalena Eriksson hat mit Perla Vigus-Dottir hinten drin alles rausgeköpft. Also Katharina Naschenweng, vielleicht zeitweise war sie sicherlich die beste Linksverteidigerin der Liga. Bayern hat sich sehr, sehr gut verstärkt und wurde dafür belohnt.
Weil du Katharina Naschenweng ansprichst, ist für mich die positive Überraschung, also eine der großen positiven Überraschungen in dieser Saison, weil ich mir gedacht habe, ich gehört habe, die geht zu den Bayern, habe ich gedacht, mutig, ambitioniert, aber was die für den Herbst vor allem gespielt hat. Jetzt hinten raus ist ein bisschen, hat sie ein bisschen nachgelassen, ist die Saison vielleicht ein bisschen zu lang geworden, keine Ahnung, aber im Ganzen, ja, natürlich, und es sind ja dann nicht nur die Spiele, die die Aufmerksamkeit haben, so ein 4-0 in Wolfsburg oder was auch immer. Es sind dann halt einfach diese völlige Dramalosigkeit, mit der du dann zum Beispiel ein 3-0 gegen Bremen gewinnst, nachdem du dir eine Halbzeit lang furchtbar schwer getan hast, oder einfach so diese Spiele, ein 2-0 gegen Essen, ohne Drama, einfach die Ergebnisse, die halt dann kommen müssen, holen und natürlich die Basis dafür, einfach die Abwehr, die einfach fast gar nichts zugelassen hat und Magdalena Eriksen super Saison gespielt hat, neben Gladys Bella, Vigus-Dottir, und auf dieser Basis heraus, also haben sie wirklich so solide und mit so, ja, es gab so mal eine Phase so im Dezember rum, wo es ein bisschen schwierig wurde, wo dann einfach viel die Saison lang wurde, viele Spiele, dann funktioniert es in der Champions League nicht ganz so, aber wie sie es eigentlich in jedem einzelnen Spiel fast in der Bundesliga geschafft haben, einfach zu tun, was sie tun müssen, und das trotzdem auch zum Beispiel eine Pernille Harder, die verpflichtende Pernille Harder, die kann monatelang nicht spielen. Die machen trotzdem ihre Punkte. Und so wie sie es dann eben auch gemacht haben, mit den vielen Rochaden dann in der Offensive, was dann noch mehr geworden ist natürlich, als Pernille Harder dann da war, weil sie einfach offensiv viele polyvalente Spielerinnen haben. Wunderbares Wort. Hinten nichts zulassen und auf dieser Basis dann nach vorne einfach tun, was du tun musst, das ist einfach ein Zeichen von Klasse, das ist die gewisse Routine, die sie haben, und trotz allem auch eine Form von mentaler Widerstandskraft, dass du sagst, du spielst eine Europacup-Saison, wo es nicht leicht von der Hand geht, wo du Rückschläge kassierst, aber du lässt dich davon in dem, was du tust, nicht so weit beeinflussen, dass es dich runterziehen lässt und dass die Ligaform in einer Art und Weise darunter leiden würde, dass du wirklich Gefahr läufst, hinten raus noch die Meisterschaft zu verlieren. Diese Souveränität, muss ich sagen, hätte ich so nicht geglaubt, dass es dann am Ende doch relativ so souverän wird. Aber sie haben es rübergebracht, sind jetzt in den letzten 4 Jahren 3-mal Meister geworden. Und ich finde, das ist auch in dem, was sie tun, intelligent machen. Und ich finde das auch, dass es jetzt immer mehr so wird, du hast es auch vorhin schon mal angesprochen, glaube ich, bei Köln, dass es durchaus auch bei den Menschen ankommt und dass der Campus heuer deutlich mehr, deutlich voller war, als das in den letzten Jahren der Fall.
Ja, du hast eigentlich Karten nie bekommen. Also war immer auf 2-5.
Eben.
Voll. Also eigentlich war es gut, dass die jetzt auswärts in Hoffenheim dann die Meisterschale überreicht bekommen haben, weil da waren über 4.000 da. Ich glaube, da waren mehr als im Campus hätten kommen dürfen. Die Frage, die ich mir stelle, Carmen, auch mit deinem Blick auf den FC Bayern. Wie spannend ist es denn noch, als Expertin bei Spielen von Bayern anzutreten? Ist da nicht die Angst groß, dass man immer wieder dasselbe sagen muss?
Nee, gar nicht, weil guter Fußball schaut man immer gerne an. Und ich finde, dass dieser Fußball unter Alexander Strauß hat, also er hat seine Handschrift wirklich hinterlassen und die ist sichtlich und die kommt auch immer mehr zur Geltung. Schlüssel ist natürlich auch, dass sie auch immer mit dem Grundgerüst wieder weiter in die Saison gehen. Das war jetzt diese Saison, wo sie sich auch wirklich super verstärkt haben. Du hast gesagt, mit Harder, dann kommt natürlich auch Eriksen dazu als Stabilität. Dann darf man nicht vergessen, dass es ja auch nicht ohne ist, weil sie brutal viele Verletzungen hatten in der ersten Halbserie. Und genau da kommt dann auch Eriksen und Harder zum Tragen. Wo da verletzt war, dann war Bühl auch angeschlagen, immer mal wieder. Also Dallmann kam ja spät zurück. Ja, also man könnte noch etliche aufzählen, die da immer mal wieder angeschlagen waren. Und sie haben sich da dann oftmals mit dem Minimum quasi an Leistung trotzdem noch belohnt oder haben es durch Standards quasi, haben sie sich das Spiel eröffnet auch oftmals. Mhm. Aber ich will das jetzt nicht schlecht reden, sondern das hat auch eine gewisse Cleverness und Erfahrung in dem Spiel dann beizutragen. Also das sieht man da auch raus. Und der Schlüssel zum Erfolg von Bayern ist für mich die felsenfeste Abwehr. Auch die der Transfer im Winter, dass man so schnell reagiert hat, dass Linda Sembrandt kam, ja, die jetzt auch noch mal ein Jahr verlängert hat. Das war wirklich ein klasse Schachzug, die auch enorm in dieser Zeit geholfen hat, nahtlos irgendwie sich eingefügt hat. Ja, ist altersmäßig gar nicht so weit von mir weg. Ich finde es immer noch faszinierend, dass man da so lange diesen Leistungssport treiben kann. Also Wahnsinn. Und ansonsten ist der Ballbesitz, das Kombinationspassspiel, also was die da treiben, die Geduld, die sie auch oftmals haben müssen, weil es gegen tiefstehende Gegner auch nicht einfach ist. Die Standards, die Dribblings, die Lösungen, die sie immer wieder finden, das Tempo, die Kreativität von Harder. Ja, ich komme gar nicht raus, schaue ich immer wieder oder kommentiere jedes Spiel immer wieder gern.
Eine kleine Zahl vielleicht auch noch zu den Bayern. 42% Einsatzzeit für deutsche Spielerinnen, das ist Platz 12.
Ja, es ist halt ein international zusammengestellter Kader. Aber ja, ich meine, ihr habt schon alle wesentlichen Dinge gesagt. Ich glaube, zwei Aspekte gibt es noch, die quasi so mit einem Blick aus der Vogelperspektive noch interessant sind. Das eine ist eben, was ihr auch schon angedeutet habt, wie Alex Strauß seine Spielidee nochmal weiterentwickelt hat. Wir erinnern uns im letzten Jahr eher 4-3-3, die Achterinnen hatten so eine ganz wichtige Rolle. Das hat er schon angepasst. Das ist auch einer der Gründe, warum Lena Magul in diesem System nicht mehr die Rolle gespielt hat. Hatte auch noch andere Gründe und sie wollte dann eine Veränderung, aber ich finde, man kann es auch taktisch erklären, warum sie immer weniger wichtig wurde. Sehr interessant, wie Bayern mit Harder gespielt hat, aber auch ohne Harder. Eine Zeit lang hat er versucht, quasi das System durchzuziehen, als stünde Pernille Harder auf dem Feld. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Dann hat er da aber andere Lösungen gefunden, eben also Flügelspielerinnen, die nach innen ziehen, Stürmerinnen, die entgegenkommen. Dann hatten wir irgendwann die Doppelspitze aus Schüller und Damjanovic. Damjanovic, die ja in Summe gar nicht so viele Spiele und Minuten gemacht hat, dafür aber irre viele Tore erzielt hat und vor allem in der Schlussphase der Saison sehr oft begleitend zu Lea Schüller auf dem Feld stand, was Lea Schüller dann dazu veranlasst hat, immer wieder auf den Flügel zu ziehen und in einen Strafraum zu flanken, in dem sie selber nicht stand. Aber die Flanken, die kamen eh nie an. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist eine Weiterentwicklung zu sehen beim FC Bayern. Aber, und das ist, finde ich, der zweite Aspekt, den man schon auch sagen kann, ohne dass man jetzt hier dem FC Bayern etwas schlecht reden will, die Probleme sind aber in Teilen noch ähnliche wie in der letzten Saison. Ähnlich zum einen wie Wolfsburg, wenn sie hochgepresst werden, damit fühlen sie sich nicht wohl und es ist auch leicht erklärbar, denn du wirst nicht häufig hochgepresst, zumindest nicht über einen langen Zeitraum in der Liga, das ist was, das musst du üben. Und das Zweite ist, dass sie manchmal in ihre Ballrotation, in ihre Passrotation nicht reinkommen. Und dann kannst du Bayern richtig Probleme machen, weil dann sind sie abhängiger von Einzelaktionen, die funktionieren, von so kleinen Doppelpässen oder Dribblings, die da mal erfolgreich sind. Und ich finde, das hat man eindrucksvoll im DFB-Pokal Finale gesehen, dass da einfach noch etwas fehlt, dass dass es auch zumindest in diesem Spiel und ich finde in den Champions-League-Spielen war das auch zum Teil so, dass sie es da nicht geschafft haben, durch taktische Veränderungen oder durch Einwechslung da was aufzubrechen, sondern die Spiele liefen dann fast so gleichförmig halt vor sich hin und es hat nichts geklappt. Also nicht nichts hat geklappt, aber grundsätzlich waren sie nicht so gut im Spiel wie halt in vielen anderen. Und das finde ich interessant und das zeigt aber halt auch, und ich glaube, das verstehst du als ehemalige Spielerin wahrscheinlich noch viel besser, Carmen, als jemand wie ich, der immer nur auf dem Sofa sitzt und sich seine Gedanken macht. Was ist das eigentlich für ein komisches Konzept? Aber gut, andere Frage. Das ist halt, glaube ich, auch so eine Sache. Es geht im Leistungssport, die absolute Spitze zu erreichen, geht auch nur, wenn du dich mit der absoluten Spitze misst und mit der Erfahrung, die du daraus nimmst. Und vielleicht ist es das, was Bayern braucht, damit man diese eine letzte Klippe noch nimmt.
Ja, also ich finde es immer schwierig zu sagen, weil das Ding ist ja, warum machen dann die oberen Mannschaften als die Fehler? Also sei es Barcelona, sei es Lyon, sei es Bayern, Wolfsburg, egal wer auch immer. Oftmals, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, Fußball ist ein Fehlerspiel. Mhm. Und wenn du als Gegner deinen Gegner vielleicht gut beherrschst oder gut bearbeitest, um das vielleicht besser zu sagen, dann, also du kannst nicht immer 100% abliefern, weil da dazu musst du den Gegner, muss dich der Gegner machen lassen. Und oftmals es kommen halt einfach solche Spiele dann zustande, weil die Gegner sich gut drauf eingestellt haben. Klar ist es dann auch, wie du schon gesagt hast, das ist dann so eine Stärke, wo man noch vielleicht intensivieren kann, dass man sich einfach, dass man schneller andere Lösungen finden kann, wenn man die eigene Lösung, die erste Lösung vielleicht ja verbaut bekommt. Und das sind vielleicht Ansätze, da kann man drauf eingehen, aber letzten Endes ist es ja Gott sei Dank dann im Fußball so, dass man nicht immer den perfekten Fußball spielen kann und auch nie wird. Und deswegen, ja, können wir viel philosophieren. Ich finde trotzdem, ja, können wir reden, wie wir wollen. 18 Siege, 3 Unentschieden. Ja, ja. Ich habe es mal rausgesucht. Ich glaube, Wolfsburg hatte 2019/20 ebenfalls keine Niederlage mit 2 Unentschieden und zwar besseres Torverhältnis, deutlich besseres Torverhältnis, mehr Tore geschossen. Aber ja, das ist da danach eigentlich so das beste Ergebnis, was in der Liga zustande kam. Und daher finde ich, muss man auch mal einfach 5 Grad sein lassen.
Ja, ja, voll, total. Also absolut, wie gesagt, deswegen habe ich ja einleitend gesagt, ich will jetzt da gar nichts wegnehmen, waren sogar 19 Siege. Ich weiß, wann du diese Statistik rausgesucht hast, nämlich ja, vor dem Spiel jetzt gegen Hoffenheim.
Ja. Ja, na ja. Siehst du mal, wie ich mich vorbereitet habe.
Ja, naja.
Schon viel zu früh.
Eben, genau. Du warst schon, aber du bist halt einfach Profi, fängst schon früh an. Aber ich, wie gesagt, ich wollte auch gar nicht schlecht reden. Ich fand es halt nur interessant, dass du diese Kleinigkeit dann eben in diesen Topspielen manchmal gesehen hast. Gegen die Roma ist mir das aufgefallen, gegen Wolfsburg war es so. Aber es ist halt.
Ja, ich wollte ja da auch gar nicht reinreden. Ich bin als Spielerin nur, habe ich immer so viel Empathie mit den und weiß, was da bei den Spielerinnen abgeht. Und deswegen bin ich immer in der Position oder will ich mich auch immer so positionieren vor die Spielerinnen, weil ja, es sind, wie schon viele gesagt haben, einfach keine Maschinen und jeder darf auch mal einen schlechten Tag haben, jede Mannschaft darf auch mal ein schlechtes Spiel haben. Und deswegen, ja, ist immer so meine Empathie, die ich da mit einbringen möchte.
Da hast du ja auch völlig recht. Und Alex Strauß, was der sagen würde, wissen wir sowieso alle. It's a process, sagt er in jeder Pressekonferenz 13 Mal. Und da hat er ja auch irgendwie recht. Irgendwie vorhin hat jemand bei einem anderen Verein auch von dem Prozess gesprochen. Da musste ich sehr in mich hineingrinsen. Da ist der Alex Strauß bei euch gechannelt worden. So, eine Frage haben wir noch zu klären, bevor wir unsere persönlichen Saison-Awards vergeben. Wer wird MVP beim FC Bayern? Philipp, du darfst vorlegen.
Gloris Bertel Vigorsdottir.
Carmen?
Ja, bin ich aber sowas von dabei, habe ich, glaube ich, schon einige Spieltage zuvor gesagt.
Und die HörerInnen sehen es genauso wie ihr. 25% für Vigorsdottir, 22% für Stanway, 12% für Julia Gwin, 9% für Pernille Harder. Also wir sehen, es teilt sich ein bisschen auf, aber Vigorsdottir, die Abwehrchefin der Abwehr, die nur 8 Gegentore kassiert hat, also da gab es sehr, sehr wenige Gegenargumente. Und jetzt gibt es nur noch eine Aufgabe für uns, die wir zu erledigen haben. Und zwar, wir müssen unsere eigenen Awards vergeben, auf die Saison hingesehen. Unsere MVP, unsere Unsung Heroine und unser Moment der Saison. Es muss logischerweise eine unvollständige Liste bleiben. Es ist extrem schwierig, sich da jetzt einfach nur auf drei Dinge festzulegen. Carmen, du darfst mal loslegen. Philipp, leg nach und ich gucke dann, was ihr mir weggenommen habt und fülle die Lücke. Carmen, wer ist deine MVP der Saison? Okay.
Also das ist für mich eben, habe ich auch schon quasi ein paar Spiele vor Spieltag gesagt, Lourdes Perla-Bigostadze, weil sie konstant, vielleicht hat sie im ersten Spiel gegen Freiburg mal einen Fehler drin gehabt, aber ansonsten hat sie wirklich eine konstante, überragende Leistung gezeigt, auch sich nochmal im Spielaufbau deutlich verbessert. Mhm. Wirklich super Diagonalbälle und eine, für mich europäisch gesehen, eine der besten Innenverteidigerinnen auf diese Saison gesehen. Deswegen sie.
Philipp und ich, wir haben beide genickt, für alle diejenigen, die das jetzt gerade nicht gesehen haben. Also wir schließen uns an und ergänzen aber noch, um welche MVP, Philipp?
Wie meinst du jetzt? Noch wen anderen.
Ja, oder wolltest du auch Vigostotti nehmen?
Ich wollte Lourdes Perla-Vigostotti nehmen, weil ich sage, ohne die Art und Weise, wie sie die Abwehrchefin da spielt hinten und wie sie, genau richtig, nämlich auch, was das spielerische Element angeht, werden die Bayern nicht so Meister. Und man sieht es im Übrigen auch in der isländischen Nationalmannschaft, die haben die Relegationsspiele in Nations League angesehen, da haben sie gegen Serbien gespielt. Und ich glaube, dass Jovana Damjanovic da dem serbischen Trainer ein bisschen was mitgegeben hat. Es ist mich in der isländischen Viererkette immer nur eine angepresst worden. Glaube ich. wenn ich jemand anderen sagen müsste, Eva Pajor.
Ja, das musst du, weil dann kann ich nämlich noch eine dritte sagen. Also wir merken uns alle, dass du auch Vigostotti genannt hättest, aber Eva Pajor, ich glaube, wir haben sie ja gerade erst gelobhudelt, das muss man nicht nochmal wiederholen. Das ist schön, weil dann habe ich jetzt noch ein bisschen Auswahl und ich glaube, ich gehe mit einem Außenseiter-Pick, aber weil MVP ja bedeutet, nimm diese Spielerin aus dem Team raus und es wird halt wesentlich an seinem Gesamtwert verlieren, deswegen möchte ich Vanessa Fodala nennen. Denn ich würde die These aufstellen, die, glaube ich, gar nicht so steil ist, wenn die nicht in Leipzig diese Saison spielt, die sie spielt, dann haben die viel, viel größere Probleme, obwohl sie besser wurden in der zweiten Saisonhälfte. Deswegen gehe ich mit Vanessa Fodala. Dann kommen noch unsere bisher unbesungenen Heldinnen. Carmen, wer ist deine Unsung Heroine? Wer ist immer so ein bisschen untergegangen vielleicht?
Untergegangen, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also ich habe es ja, Sarah Zatrazil.
Ah, ein fantastischer Pick. Ja. Philipp ist genervt, ja. Du wolltest.
Es tut mir leid, ja, weil die habe ich schon so oft, die geht immer unter, weil die so viel für die Mannschaft macht. Ja. Dahin so viel, klassischer Holding Six, ja, neue Begriffe hier mal reinwerfen. Also die macht unfassbar viel fürs Team. Man hat auch gemerkt, wo sie jetzt ein paar Spiele ausgefallen war, dass sie wirklich gefehlt hat. Nur wird sie in den Medien, weil sie halt vielleicht nicht die Tore-Schießerin ist, wird sie da nicht so als erwähnt. Aber für mich auch eine wahnsinnige Stütze und auch eben die Achse von Bayern, die vor der Abwehr quasi schon alles abgräbt und die Bälle schnell weiterleitet. Deswegen sie.
Also, und wir notieren, Philipp hätte sie auch genommen.
Magst du noch was ergänzen? Ich habe ziemlich wortgleich den gleichen Absatz zurechtgelegt, wie das, was Carmen gerade gesagt hat. Ja, okay. Eben genau das, weil einfach, wenn vom defensiven Bayern-Mittelfeld die Rede ist, ist eben Stanway und außer Stanway noch Stanway. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, ohne Zadi funktioniert das Bayern-Mittelfeld in dieser Art und Weise nicht, einfach weil Stanway und Zatrazil so gut zusammenspielen und so gut aufeinander abgestimmt sind. Und die beide so viel weglaufen, was da unter Umständen an Gefahr entstehen könnte und so viele Löcher stopfen, beide so unglaublich spielintelligent sind. Ich glaube, dass die eine oder die andere in dieser Form nicht funktionieren würde. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das nächstes Jahr mit Lena Oberdorf damit. Meine Vermutung ist, dass Lena auf der 6 spielt und Zadi und Stanway davor, weil sowohl Joshua Stanley als auch Sarah Zatrazil im Nationalteam eher die Offensiveren auf der Doppel-6 sind. Aber ich bin sehr gespannt, Wir werden es sehen. Und ich habe jetzt in meinem Redeschwall 2 Minuten versucht, mir irgendwie eine andere Unsung Heroine und ich sage Lena Ostermeier.
Ja, sehr schön. Ah, perfekt, dass du jetzt jemanden von Essen nimmst. Hatte ich mir hier schon aufgemacht. Ja. Magst du es noch weiter begründen? Ich meine, wir haben sie vorhin ja schon ausreichend.
Ja, wir haben sie vorhin schon lobend erwähnt. Ja, weil einfach sie in dieser jungen Mannschaft diejenige ist, die einfach auch genauso wie Jacqueline Meissner, die einfach die gewisse Erfahrung mitbringen, die so eine junge Truppe braucht. Und so 1, 2, 3 Spielerinnen, die halt schon ein bisschen was erlebt haben und ein bisschen was geht und einfach auch mit schwierigen Situationen schon umgehen gelernt haben, brauchst du in so einer jungen Truppe. Und ich finde, dass Lena Ostermeier und Jacqueline Meissner das wirklich echt super gemacht haben bei Essen in dieser Saison.
Ich habe jetzt eine ganze Weile überlegt, wen ich jetzt als Unsung Heroine nehmen würde, und ich vermeide jetzt einfach Svenja Huth, auch wenn sie eigentlich zu nennen wäre, weil die hat so fantastische Zahlen und so weiter und die so unangenehm zu bespielen. Du willst nicht Gegenspielerin von Svenja Huth sein. Also, aber ich finde, Wolfsburg und Bayern muss jetzt nicht immer hier genannt werden. Deswegen nenne ich eine Person, die wir vorhin schon immer wieder angesprochen haben, und zwar im Werder Bremen-Segment. Was war der Knackpunkt der Rückrunde bei Werder Bremen, als Lina Hauseke sich verletzt hat? Und ich glaube, Lina Hauseke ist nicht nur mit dem, was sie auf dem Feld zeigt, ja, auch viele Fouls, habe ich ja vorhin schon gesagt, sondern vor allem mit dem, was sie für ihr Team gibt, auch sehr wichtig. Als ich Nina Lösen mal interviewt habe in der letzten Saison, habe ich sie auch gefragt, auf wen schlägst du am liebsten deine Flanken, wer ist für dich am wichtigsten? Da kam sofort, wie aus der Pistole geschossen, Lina Hauseke. Und deswegen glaube ich, die hat eine solche Rolle bei Werder Bremen, die aber dann doch auch eher untergeht, und das, obwohl sie Kapitänin ist. Deswegen meine Unsung Heroine, Lina Hauseke. Und jetzt haben wir unsere Momente der Saison. Und das ist richtig fies. Also, ich bin gespannt. Carmen, du darfst wieder vorlegen. Nimm Philipp seinen Moment weg.
Ja, Momente der Saison. Eigentlich hat sich das heute Abend, glaube ich, ein bisschen geändert, weil der Abschied von Leo Meyer war dann doch wirklich so emotional und schön. Und das hat mich so für sie gefreut. Also das war der emotionale Moment der Saison und der sportliche Moment der Saison, wenn wir es jetzt vielleicht ein bisschen differenzieren. War für mich dann tatsächlich auch die 2 45-Meter-Tore, die nahezu kopiert waren. Mhm. Ich durfte das Spiel mitkommentieren und deswegen, ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Habe hinterher viel Shitstorm im Internet gelesen über die Torhüterin, sie wäre falsch gestanden, bla bla bla. Muss ganz ehrlich sagen, jeder, der sowas schreibt, steht mal 45 Meter vors leere Tor und triff's überhaupt. Ja, genau. Das ist schon mal das Erste. Und dann noch in dieser Art und Weise, in dieser Umsetzung mit dem Umschaltverhalten. Also wirklich mein größter Respekt. Deswegen war das irgendwie in diesem Doppelschlag in selber Torart mein sportlicher Moment.
Damjanovic und Stanway waren das, wenn ich mich richtig erinnere. Kleiner Funfact dazu, ich habe ja auch eine Sendung zum 34. Spieltag der Männer aufgezeichnet. Die haben wir in der Nacht auf Sonntag aufgezeichnet. Und ganz am Schluss sind wir auch bei dieser Kategorie gelandet. Und die anderen beiden hatten ihre Momente der Saison genannt. Und ich dachte mir, Mensch, wir hatten doch so viele geile Distanzschüsse. Und dann habe ich gesagt, ich nominiere die Weitschüsse, die es in dieser Saison gab. Und während ich das sage, fällt mir ein, scheiße, ich habe die Frauen gemeint. Und dann fällt mir aber, während ich es sage, dann aber gleichzeitig ein, aber Moment, aber Kane hat auch eins gemacht. Und ich so, ja, nämlich Harry Kane, Mensch, was war das für ein Tor? Und wie ich es gesagt habe, habe ich mir gedacht, wer hat denn noch eins gemacht? Ah ja, Grillitsch, der hat doch auch noch so ein Distanzschuss-Tor gemacht. Aber einfach eiskalt die Ligen verwechselt, hatte das Glück, dass die Männer das auch irgendwie hingekriegt haben. Aber in meinem Kopf waren nämlich auch genau diese beiden Tore. Also sehr, sehr schöne Wahl. Philipp, jetzt musst du auf deinen Rang 3 gehen bei den Momenten der Saison.
Nee. Aber ich finde es nur ganz kurz, weil du gesagt hast, du hast das Spiel kommentiert, Bayern Bremen, und glaube ich 20 Minuten nach Abpfiff, Max war da, ich war da und Katrin Lengert war da, und die hat sehr genau erklärt, warum zumindest das erste absolut vertretbar ist, dass man das nicht der Torfrau ankreidet.
Absolut.
Wo sie dann gesagt hat, wenn ich mich richtig erinnere, dass bei dem zweiten Weitschuss-Tor, da könnte man noch mal diskutieren, ob es wirklich notwendig ist, in der 95. Minute so weit vorhin zu stehen. Aber das erste,
das war vorher schon der Fehler.
Ja,
Von Lürsen, genau. Weil, kann ich mich noch dran erinnern, genau. Sehe ich genauso. Absolut, aber
die Expertinnen.
Ja, absolut, aber ich muss sagen, eben was da dann auch durchs Netz geht und das bleibt dann auch bei Spielerinnen nicht unberührt, finde ich absolut völlig daneben. Und deswegen wollte ich das einfach nur nochmal gesagt haben, dass man einfach mal auch den Respekt gegenüber den Spielerinnen haben sollte, die da auf dem Platz stehen für einen Apfel und ein Ei, muss man auch wirklich größtenteils sagen. Und ja, wenn man sich da noch sowas anhören muss, und ich lob's ja immer, wenn Torhüterinnen das Torhüterspiel weiter vorsetzen, weil sich oftmals Torhüterinnen wirklich nur auf der Linie aufhalten. Und deswegen finde ich dieses Torhüterspiel wirklich ja lobenswert. Dann passiert halt mal sowas, ja, dass es in doppelter Form so passiert, ist für die Torhüterin, für die Mannschaft unglücklich. Aber wie gesagt, die Leistung liegt ja bei der abschließenden Person in Form von Damjanovic und Stanway. Und deswegen, ja, und der Fehler lag davor. Sehe ich genauso.
So, und jetzt dein Moment der Saison, Philipp.
98. Minute, Köln gegen Nürnberg.
Ach ja, sehr schön. Mhm.
Nürnberg führt 3-0, glaube ich, bis zur 80. oder so. Mhm. Köln gleicht auf 3-3 aus in der Nachspielzeit und quasi mit dem Schlusspfiff im Regen, Hagelsturm, dann das doch noch das 4-3 für Nürnberg, als es dann doch noch kurz so aussah, als ob das da hinten im Abstiegskampf wirklich noch zu Ungunsten von Köln kippen könnte.
Sehr, sehr schön. Doch
mit der Dramaturgie aus diesem Spiel geht nicht anders.
Dann entscheide ich mich noch schnell um. Ich wollte nämlich das 1-1, also den Schlusspfiff von Nürnberg gegen Bayern nehmen, weil der Aufsteiger unentschieden spielt gegen den FC Bayern und das dann auch noch in einem Derby oder zumindest in einem Spiel, was bei den Männern als Derby angesehen wird. Aber dann haben wir Nürnberg hiermit schon abgefrühstückt und dann möchte ich einen Moment der SGS Essen nehmen und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, aber als die da gegen Hoffenheim zu Hause in der 88. Minute das Spiel noch drehen, war einfach ein toller Moment und war stellvertretend für eine sehr starke Saison von Essen. Deswegen nominiere ich das 2-1 gegen die TSG, also auch eine Schlussphase in einem Spiel. Ja, da haben wir uns doch schöne Momente und Awards rausgesucht, würde ich sagen.
Und Cassandra Pozzi, die 16-Jährige, die den Elfmeter da noch rausholt, weil sie einfach völlig furchtlos da in den Strafraum
geht. Weil sie einfach Bock hatte, gegen zwei in den Strafraum reinzudribbeln. Wie geil ist das denn? Es ist richtig cool. Ein Move, den ich nicht mal an der Konsole gemacht hätte und sie mit ihren 16 Jahren macht es einfach auf dem Spielfeld. Absolut fantastisch. Und so war auch diese Saison. Es war eine tolle Saison und so war auch diese Sendung. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich für alle Hörerinnen und Hörer. Die Rohaufnahme hat fast 3 Stunden gedauert. Für euch wird die Aufnahme nicht ganz so lang gewesen sein. Deswegen, ich danke euch wirklich, wirklich sehr. Ganz toll, Carmen, dass du in dieser Saison noch mit dabei warst und dann auch noch zu dieser Premium-Ausgabe, wo wir auf alle Teams nochmal ausführlich blicken. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat große Freude
gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Dankeschön.
Das ist sehr schön und wir freuen uns schon drauf, dich dann wieder zu hören in der nächsten Saison bei der Zone und so weiter und so fort. Und Philipp, ganz herzlichen Dank, dass du wieder hier warst. Nochmal die Empfehlung, kauft euch den aktuellen Ballesterer und lest. Es gibt da noch weitere gute Geschichten. Ich mochte auch sehr die über den Messi-Hype in Miami und so weiter und so fort. Aber Philipp, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
Sehr, sehr gerne.
Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, zum einen für den finanziellen Support, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall-Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und das haben unter anderem getan Frederik, Simon W., Fabian Haller, Stefan, der Exil-Berliner, Almat, Niklas und Dais Gaucho. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken bei der Community, die sich geformt hat im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de und im Rasenfunk-Discord. Es war eine große Freude zu sehen, wie ihr euch auch an dieser Saison erfreut habt und es hat mir auch sehr geholfen, weil es leider im Fußball der Frauen immer noch ein bisschen schwieriger ist, an Informationen zu kommen. Also ganz herzlichen Dank an alle, die da kommentiert haben und mitgeholfen haben, dass wir hier im Rasenfunk über den Fußball der Frauen berichten können. Und wenn euch weitere Sendungen interessieren, dann abonniert doch mal den Nationalteams-Feed. Ich habe gehört, dass eine EM-Quali stattfindet, schon relativ bald. Ich habe gehört, dass ein EM-Quali und danach ein olympisches Fußballturnier stattfindet. All das wird im Rasenfunk stattfinden und die Männer-EM, die wird auch stattfinden. Also den Nationalteams-Feed, den könnt ihr mal abonnieren. Ansonsten hören wir uns hier wieder. Bleibt gesund, bis bald, macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen.
Vielen Dank.
Ha ha ha.